Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Also am allerliebsten sind für mich Achterbahnen. Ja. Ich liebe Achterbahnfahren. Ich finde Achterbahnen einfach...
Zählt auch wilde Maus mit rein? Wilde Mäuse?
Als ich kleiner war, fand ich die wilde Maus nicht ganz so interessant. Ja. Jetzt finde ich sie total verrückt und bin auch echt so, ich finde es am Rand.
Ja, wenn also die in die Kurve geht und man denkt, ja. Hier sind überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen.
Und ich merke jetzt auch schon, ich bin auch jetzt so, dass ich denke, oh... Was ist, wenn doch eine Schraube locker ist?
Ja,
das hätte ich niemals gedacht früher. Und man muss auch dazu sagen, also vor jedem Fest kommt immer eine große Abnahme. Der TÜV kommt, es gibt eine große Abnahme. Ja. Nicht einmal im Jahr, sondern wirklich regelmäßig.
Nach jedem Aufbau.
Sonst darf es gar nicht, also das ist intakt. Das ist wirklich, da müsste man eigentlich sich über andere Sachen Sorgen machen. Aber ich verstehe ich jetzt auch, warum man da manchmal denkt, huch.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Buckeberg-Erfahrung. Mein heutiger Gast ist eine fantastische Kollegin, eine großartige Moderatorin, eine tolle, darf man Influencerin überhaupt noch sagen? Sagt man das noch zu Menschen? Wollen Menschen noch Influencerinnen genannt werden? Weiß ich nicht. Mich influenzt sie auf jeden Fall massiv mit ihrem Instagram-Account. Ich finde, sie ist ein Tausendsasser und alles, was sie anfasst, macht sie fantastisch. Und ich freue mich sehr, 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 dass sie heute hier ist, weil es auch einige Dinge gibt, über die ich extrem viel erfahren muss, weil sie sehr große Herzensbereiche von mir betreffen. Deswegen herzlich willkommen hier und heute, Aminata Belli.
Wow, vielen Dank.
Ja, ich sag nur die Wahrheit.
Tolles Intro. Eigentlich gehe ich ja nur noch so zu Podcasts, um mal so ein Intro zu hören.
Nein, aber Spaß.
Aber es ist so toll und es ist jedes Mal auch so ein bisschen, mir ist manchmal unangenehm, weil dann denke ich mir so, ich bin lieber so ein Tiefstapler, aber dann wird man so gelobt und so. Es ist toll. Vielen Dank.
Imposter-Syndrom, das haben wir alle.
Nee, ich habe kein Imposter-Syndrom, aber ich bin eher bescheiden. Ich glaube, das kommt von der Bescheidenheit aus. Genau, vielleicht ist das.
Norddeutsches Understatement. Also ich finde, wenn man beobachtet, was du machst und auch so ein bisschen deine Entwicklung verfolgt hat und sieht, wie du die Dinge machst, dann bleibt einem gar nichts anderes übrig, als das fantastisch zu finden. Weil ich finde das, ja, ich sehe das einfach immer wahnsinnig gerne, wenn du und wie du Sachen moderierst und so. Ich habe jetzt mehrere Interviews mit dir gelesen und gehört und so weiter und so fort. Es gibt eine Sache, über die alle mit dir reden und auch ich kann dir das nicht ersparen, aber das liegt daran, dass das, wie ich jetzt anfangs auch schon sagte, einen riesengroßen Herzensbereich von mir betrifft, denn du bist als Schaustellerkind aufgewachsen, du bist quasi auf dem Rummel aufgewachsen. Für mich ist Kirmes einer der besten und fantastischsten Orte des Universums. Es ist wirklich kein Scheiß, ich liebe Kirmes über alles. Also ich bin auch ein großer Freizeitpark-Fan, ich bin auch großer so im Ausland Spielhallen-Fan, so in Italien, aber Kirmes ist für mich einer der schönsten Orte der Welt. Deswegen bin ich so aufgeregt, dass ich jemand hier davon erzählen kann. Ich habe sogar mal ein Drehbuch über einen Film geschrieben, der auf einer Kirmes spielt und so weiter und so fort. Ich finde das ganz toll.
Also ich finde es erstmal ganz toll, dass du es ganz toll findest. Und es fällt mir auf, dass Leute irgendwie im Showgeschäft, sage ich mal, voll oft Kirmes und Freizeitparks total feiern und ein Gefühl dafür haben. Ja. Und viele, also oft andere Leute, aber nicht so. Und es kommt auch oft mal vor, dass ich irgendwie sage, wir sind Schausteller und Leute wissen gar nicht, was es ist oder so. Ja. Und finden das immer so ein bisschen so, muss nicht sein.
Das kann ich mir auch vorstellen. Es gibt so Leute, für die ist das so ein bisschen so ein, was Anrüchiges fast oder so.
Die sind auch so, ja, also brauche ich nicht im Leben. Ja. Deshalb freue ich mich immer, wenn jemand sagt, toll, finde ich super.
Ich kann mir auch vorstellen, es gibt doch bestimmt so wahnsinnig viele Klischees über Schaustellen und über Kirmes. Also auch so, dass das alles Assis sind und irgendwie, dass sie alle irgendwie 3 Zähne im Mund haben zu fünft irgendwie und nicht bis 3 zählen können und so. Das ist ja eigentlich total krass, finde ich, weil das ist ja echt ein super intensiver Knochenjob, der da gemacht
wird. Ja, und ich muss dazu auch mal sagen, dass diese Vorurteile, die auch nach wie vor irgendwie da sind. Ja. Also ich erinnere mich gut daran, dass ein Typ auf dem Melt-Festival oder so war das vor ein paar Jahren, meinte so ein Yoga-Lehrer zu mir, nachdem ich irgendwie, also ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, aber irgendwer meinte, Aminata ist auf dem Jahrmarkt aufgewachsen. Dann hat er sich umgeredet und gesagt, oh, krass, dafür hast du aber noch viele Zähne im Mund.
Wirklich?
Und ich war so, also ich war irgendwie so empört, weil er war halt ein erwachsener Mann, so ein Yoga-Lehrer halt. Ja. Also ich weiß nicht, ja, also ich war wirklich überrascht und empört, weil ich das eigentlich nur von Kindern oder so kenne. Mhm. Also früher, ich bin immer jede Woche in eine andere Schule gekommen zum Beispiel und da gab es immer so Vorurteile oder es wurde gefragt, wie oder wo wir uns waschen oder ja. Man war überrascht, dass wir einen Fernseher haben zu Hause, ja. Solche Dinge. Aber irgendwie habe ich gedacht, dass das mittlerweile nicht mehr so ist. Aber ich glaube, viele Leute haben nach wie vor Vorteile. Ich muss aber auch dazu sagen, ja. Dass es schon, ich sag mal so, Zirkusleute und Schausteller sind im Durchschnitt, sind es halt, also Arbeiterleute, also keine ist ein Akademiker. Ein
niedrigschwelliges Jobangebot sozusagen.
Ja. Ja, und es ist vor allem auch so, man geht, also viele Leute sind nicht, oder ich glaube, es ist vielleicht falsch, wenn ich so sage, aber die, die ich kenne, so wie ich aufgewachsen bin, da sind nicht viele Leute, die mehr als die Hauptschule gemacht haben, mhm. wenn überhaupt. Mhm. Weil man aber auch, also weil irgendwie Schule, glaube ich, nicht so eine große Rolle gespielt hat immer, ändert sich jetzt. Jetzt gibt es viel mehr Jugendliche, die sagen, ich möchte meine Schule machen, ich möchte was Sicheres haben, wo auch die Corona-Pandemie dazu beigetragen hat, weil die irgendwie gemerkt haben, okay, krass, wenn das wegfällt und ich kann gar nichts anderes machen, bin ich am Arsch. Ja. Und das hat sich auch schon geändert und auch, weil die Jahrmärkte nicht mehr das sind, was sie früher waren. Also früher konnte es auf jeden Fall, ja, waren Jahrmärkte besser besucht und es war irgendwie anders, außer man hat jetzt ein riesengroßes Geschäft auf riesengroßen Jahrmärkten, die immer wieder weiterhin stattfinden und gut besucht sind. Mhm. Aber wenn man so wie wir auch zum Beispiel so kleine Feste irgendwie nur macht, dann muss man sich jetzt auch schon mal links und rechts umgucken.
Ja, das merkt man auch. Die sind auch leer. Ich meine, auch in Berlin gab es ja dann noch dieses Fatale, was, glaube ich, auch vielen Schaustellen in Berlin so ein bisschen das Genick gebrochen hat, dass dieser Platz am Hauptbahnhof weggefallen ist und bebaut wurde und jetzt alle auf diesem zentralen Festplatz sind, der ja, wirklich am Arsch der Welt ist. Ja, wo niemand
hin, keiner weiß überhaupt, dass, also, weiß ich nicht, das ist so, okay, wie weit wollt ihr uns irgendwie... Ja.
So kurz vor Tegel irgendwo. Ja. Ja, ja. Also ich finde es auch immer kompliziert, da hinzukommen. Ich fahre dann da immer hin, da sind ja diese ganzen verschiedenen Rummel, ich weiß gar nicht, diese Mehrzahl, Kirmesse, die es in Berlin noch gibt, die finden ja immer da statt. Aber ich denke jedes Mal so, ist kein Wunder, dass hier keiner ist, weil also es gibt so einen Bus, der da hält, aber es ist auch ein Pain in the Ass, da hinzukommen.
Man muss sich anstrengen, da hinzukommen. Ja. Und das sollte es ja nicht sein. Ja, genau. Eigentlich ist es ja schön, wenn man mal so nach dem Feierabend auch nochmal vorbeikommen kann, irgendwie ein paar irgendwie Mandeln mit abholen oder irgendwie einmal eine kurze Fahrt in der Achterbahn macht. Ja.
Sind denn diese Schausteller, also ist das sehr familiär? Kennt man sich? Trifft man immer die gleichen? Also weil es wird ja wahrscheinlich, es gibt ja auch so richtige so Schaustellerfamilien in Deutschland, so, so richtige Dynastien, die seit Generationen irgendwie auf die Jahrmärkte fahren. Ist das, muss man sich das sehr familiär vorstellen untereinander?
Es ist sehr, sehr familiär. Und es ist aber auch familiär in dem Sinne, also es muss gar keine direkte Familie sein. Also ich sage zum Beispiel zu sehr vielen Menschen Tante und Onkel vor dem Namen, obwohl das nicht meine direkte Tante ist. Aber das hat zum Beispiel auch was mit Respekt zu tun. Also wir sind irgendwie so erzogen worden, dass viele ältere Leute um uns herum, mit denen wir auch aufwachsen, weil man eh immer irgendwie zusammen ist, das ist dann Tante Monika und Tante so und so. Und es fühlt sich alles familiär an, weil, ich weiß gar nicht, ich glaube, weil Schausteller generell eher so traditionell und familiär sind, weil es auch, glaube ich, sehr viel mit Zusammenhalt einfach zu tun hat und man muss auch irgendwie zusammenhalten. Aber es ist auch wirklich so, man kennt sich, man kennt vor allem, also kommt auf an, in welcher Region man ist, so die Norddeutschen kennen sich halt alle. Aber wenn man dann irgendwie nach Süddeutschland kommt, kennt man sich vielleicht nicht unbedingt, aber beim Namen vielleicht oder man kennt jemanden, der jemanden kennt. Die bleiben schon sehr unter sich, aber nicht so sehr, dass es alles Inzest ist. Also da wird schon irgendwie sich durchmischt, aber es wird schon durchmischt mit Leuten, die auch Schausteller sind.
Aus dem Genre sozusagen.
Ja, es kommt vor, dass jemand von außerhalb reinkommt oder dass jemand rausgeht, aber das ist meistens,
fast so ein bisschen religiös im Grunde genommen.
Ja, aber nicht so.
Also, so ein Gemeinschafts.
Aber so nett und schön religiös, ohne Krieg.
So ein Schaustellerkrieg, das ist ja okay. Ich finde, es ist wirklich eine faszinierende Welt, von der ich nicht genug kriege. Gibt es dann auch so richtig Gossip untereinander? Also man sagt so, oh, Tante Monika hat sich jetzt, hat der das mitbekommen, Tante Monika hat sich jetzt einen neuen Autoscooter gekauft oder so. Also dass diese auch diese Fahrgeschäfte werden dann auch manchmal erneuert oder so. Ich kaufe mir auch manchmal die Kirmesrevue.
Echt?
Ich finde das so geil, dass da so Kleinanzeigen drinstehen, wo dann so Autoscooter verkauft werden, wo ich denke so, oh, wenn ich jetzt 250.000 Euro hätte, könnte ich jetzt einen Autoscooter besitzen. Ich finde, das ist so, das beeindruckt mich so sehr. Also gibt es das schon so, dass es da so ein sehr kurze Nachrichtenwege gibt untereinander sozusagen?
Also es gibt auf jeden Fall sehr viel Gossip. Es wird auch nur irgendwie, ich habe das Gefühl oft, es wird nur über das Geschäft gesprochen oder übereinander. Ja. Und es ist dieses Ganze, wir sind so familiär und halten alle zusammen, aber es ist auch viel wie in einem Dorf vielleicht oder so, ne? Aber es ist auf jeden Fall, Gossip ist schon da und ist schon groß und macht aber auch immer Spaß und ich also so zu, keine Ahnung, wer jetzt heiratet und wer schwanger ist oder dieses passiert oder der mit dem und jemand hat sich getrennt oder so. Bei Schaustellern bleibt man auch meistens zusammen. Also irgendwie, also meine Freundinnen sind teilweise schon verheiratet und in meinem Alter jetzt und haben Kinder. Okay, ich bin auch 30, eigentlich ist es auch normal, dass man jetzt so aber die haben das so ein bisschen früher gemacht. Also meine anderen Freundinnen, die keine Schausteller sind, die sind so ein bisschen noch irgendwie offener.
Naja, die haben dieses Großstadt-Festlebensding.
Ja. Und bei Schaustellern ist es schon sehr so, da wird geheiratet und dann bleibt man auch eigentlich zusammen.
Man ist ja auch mehr aufeinander angewiesen als jetzt BWL-Studenten in der Großstadt oder so.
Ja.
Man ist ja ist dieses Zusammenreisen, zusammen aufbauen, zusammen Geschäft führen gegen Widerstände und so weiter, das erfordert ja wahrscheinlich ein höheres Maß an Zusammenhalt irgendwie.
Aber trotzdem ist es, du musst auch schon für diesen Zusammenhalt, musst du auch da auf jeden Fall ein bisschen reinpassen.
Mhm.
Also wenn du jetzt zum Beispiel da kommen würdest und sagen würdest, wir haben eine offene Ehe und du erzählst von einer offenen Ehe, das
mach ich mich nicht beliebt
schwierig.
Bei Schauspielern. Ah,
also ich glaube, nö, die würden das dann gar nicht, das wäre dann vielleicht auch nicht schlimm oder so, aber ich glaube, solche Sachen, die wir irgendwie hier als so, hier, aber so, keine Ahnung, für uns hier in Berlin irgendwie normal sind oder so, sind da so ein bisschen, dann dauert es glaube ich
Es ist etwas konservative.
Ja, auf jeden Fall. Die sind auf jeden Fall konservativer. Und es ist halt so, Schaustellerleben und das alles ist so doll ein Ding für sich. Und man kann das auch gar nicht. Also ich versuche das so zu erklären, aber wie ich aufgewachsen bin und in diesem ganzen Kreis, das ist so ein anderes Aufwachsen und eine ganz andere Sozialisierung als außerhalb dessen.
Mhm.
Und es ist aber eigentlich, also es ist ganz besonders und ich habe da auch ein Gefühl von Stolz, ist vielleicht blöd, aber irgendwie so. Ich finde es schon cool, dass ich eine eigene Kultur quasi erlebt habe und mir das auch keiner nehmen kann. Aber es ist einfach, also irgendwie ist es auch, ich glaube, komisch. Und man kann halt nicht, wenn du kein Schausteller bist, dann kannst du auch nicht wirklich einer werden. Also vielleicht, wenn du jemanden heiratest und die kommt aus einer Schaustellerfamilie, dann kann man da dann reinkommen und so.
Aber ich kann mir jetzt nicht eine Bude kaufen und dann Teil dieser Gemeinschaft
werden. Also es gibt Leute, die machen das.
Ja.
Und ich glaube, manche werden auch dann angenommen. Es gibt auch welche, da habe ich da. Irgendwann ist es dann so, dass dann jemand sagt, wusstest du eigentlich, Tante so und so ist ja eigentlich von privat. Und wir sagen dann von privat. Ne? Und dann ist man so, ach krass, das hätte ich gar nicht gedacht. Weil bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass also es gibt so gewisse Verhaltensweisen, die Leute von privat machen, aber Schausteller nicht. Zum Beispiel... Ja. Das ist meine Mutters liebstes Beispiel immer. Da hatte sie nämlich mal einen Kulturschock, als sie kleiner war. Hat sie irgendwie ihre Freundin Swantje besucht, nach der Schule oder so. Und dann hat die Mutter zu meiner Mutter gesagt, nee, wir essen jetzt, du musst später wiederkommen.
Ja, oh ja, sehr, sehr
also
deutsches,
sowas typisch
very
deutsches,
classic
ne?
German.
Und das, also sowas würde es bei uns niemals geben. Ja. Also das ist so eine Verhaltensweise, das... Also das geht
Das hätte bei uns zu Hause auch nie gegeben. Also da wären meine Eltern auch strikt dagegen gewesen, dass man so handhabt.
So, es gibt einfach so manche Dinge, da...
Aber dann ist es ja doch auf eine Art gastfreundlich.
Ja,
also
ja,
so
die sind super gastfreundlich.
Für alle.
Die sind, also Schausteller sind immer gastfreundlich und auch offen, aber trotzdem manchmal auch ein bisschen konservativ.
Gibt so ein Inner Circle sozusagen, da kommt man nicht so leicht rein.
Ja. Ja. Aber vielleicht ist es auch nicht so und ich denke das nur. Also man muss ja auch dazu sagen, meine Mutter ist ja ein bisschen aus der Riegel, wie sagt man das denn?
Aus der Reihe getanzt?
Aus der Reihe getanzt, weil die mit meinem Vater ankam, der ein schwarzer Mann war, also ein Flüchtling.
Ja, den du,
und der, das war dann so.
Der kein Schausteller war. Der
ja, aber er war nicht nur nicht ein Schausteller, er war halt, wohnt im Asylheim und ist schwarz.
Ja.
So. Das war schwierig. Und es wäre vielleicht in einer anderen Gesellschaft, sage ich mal, weniger schwierig gewesen.
Naja, aber
Anfang
ich
der 90er.
In vielen deutschen
ja,
Gesellschaften.
Ja, auch nicht unbedingt so. Aber da, also,
was
sie mir so teilweise erzählt hat und so weiter, da ist es manchmal schwerer. Es gibt auch auffallend wenig Menschen, die sich irgendwie outen, dass sie nicht hetero sind bei den Schaustellern.
Ach so, ja.
Das ist für mich so ein Ding, das kann eigentlich nicht sein.
Ja, das stimmt.
Aber ich weiß, dass es schwierig ist. Also ich kenne auch Leute, die schwul sind und auch offen schwul sind, aber diese haben sich voll spät dann geoutet.
Mhm.
Ich rede im Plural, es ist nur eine Person. Nee, ich kenne noch jemanden. Ich kenne eine Frau und einen Mann, aber ich kenne sehr viele Schausteller. Und ich glaube, dass das zum Beispiel, das meine ich, wenn ich so von Offenheit spreche.
Ja,
aber eigentlich sind sie offen für alle und eigentlich ist es nicht so, dass die, ja, es ist schwierig sozusagen. Aber wenn sich jemand angegriffen fühlt, Pech gehabt.
muss man sich das so it takes a village to raise a child mäßig vorstellen, wenn man als Kind auf dem Rummel aufwächst. Also ist da wirklich, achtet da jeder mit auf die Kleine, guck mal da, und weil sich sowieso alle kennen, so ja, ja, dann läuft die da hin, dann geht die zum Onkel zur Frittenbude und kriegt da was zu essen, wenn sie mittags kommt. Und also ist das so, ist das wirklich so, dass alle aufeinander aufpassen dann so?
Voll. Und es ist auch so, du könntest immer, also wenn man ein Problem hat oder so, könnte man immer zu jemandem gehen, ja, und man kennt sich und da wird sich auch geholfen und so. Und es ist auch, ich habe letzte Woche hatte ich einen Dreh und wir waren in der Kita und dann haben wir die über die Kita gesprochen und so. Und ich dachte, das ist so witzig, weil ich war nie im Kindergarten, also ich war im Kindergarten. Einmal in Lübeck zum Beispiel gab es extra einen Kindergarten für Schausteller oder extra irgendwie so eine, also für die Schaustellerkinder von diesem Jahr. Ja, und dann waren wir aber in der, nee, ich glaube, wir hatten eine extra Gruppe, ich weiß gar nicht mehr. Aber in Eutin zum Beispiel war ich auch im Kindergarten,
ja,
und zu Hause, wo wir gewohnt haben, auch. Also ich war eigentlich nur dreimal im Jahr für 2 Wochen oder so in irgendeinem Kindergarten, weil wir dann halt gerade da waren. Aber eigentlich war ich nicht im Kindergarten und oder in der Krippe oder so. Und es war aber, weiß ich nicht, für mich war das normal. Und dann hat die Redakteurin letzte Woche war so, hä, aber wo warst du denn dann?
Ja.
Und ich das so, ja, wie, also auf dem Jahrmarkt halt. Oder irgendwer hat mich dann abgeholt. Letztens habe ich jemanden, wir waren in einem Café in Bad Oldesloe und dann kam eine Frau und die war aber, also die war nicht alt. Und sie meinte, krass, Aminata, oh, du Aminata, du bist eine erwachsene Frau, dich zu sehen, ne. Und ich war so, wer ist diese Frau? Und meine Mutter meinte dann, das war mein Kindermädchen.
Ach, wirklich?
Und ich war so, hä? Die war jung, also nicht jung, aber die war nicht alt. Und sie meinte, sie, weiß nicht, sie war 40 oder so. Hä? Dachte ich, also ich bin ja jetzt 30, das habe ich nicht verstanden. Und die war aber, ich weiß nicht, 10 oder 11, als die auf mich aufgepasst hat. Wo ich meinte, Mama, du kannst doch nicht. Und sie war so, doch, wir waren in der Stadt und wir haben immer tolle Sachen gemacht. Und ich meinte, du kannst nicht dein Kind einfach irgendeinem 11-jährigen anderen Kind mitgeben. Und sie meinte aber, die war so nett und die war immer auf dem Jahrmarkt und dann hat die dich halt auch mal mitgenommen. Früher konnte man das machen. Ich so, okay, cool. Und so lief das dann ungefähr.
Ja, verstehe.
Aber also mir ist nichts passiert.
So ein Urvertrauen ist auch schön. Mit deiner Mutter hast du ja auch übrigens diesen fantastischen Jingle Belly Podcast gemacht.
Zu Weihnachten.
Wo ihr zu Weihnachten und in Adventszeit euch immer unterhalten und habt anrufen lassen. Sehr, sehr hörenswert. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Jetzt will ich natürlich wissen, du hast erzählt, ihr hattet, ich glaube, du hast viel in der Crepe-Bude gearbeitet. Ihr hattet aber auch, glaube ich, einen Schießstand und 2 Dosenwerfbuden. Mhm. Stichwort Dosenwerfen. Was ist eine gute Technik, um da Erfolg zu haben? Weil ich bin zum Beispiel ein richtiger Otto, wenn es ums Dosenwerfen geht. Aber man glaubt ja dann immer, ja, da sind doch die Dosen sind doch künstlich beschwert oder da stimmt doch irgendwas nicht.
Also ich glaube ja, dass es eigentlich gibt es nicht so eine Technik. Ich glaube, wenn man mit dem ersten musst du so viele wie möglich einfach treffen.
Und muss es mit Schmackes sein? Oder also muss es richtig Kraft sein oder gibt es so ein.
Ich finde witzig, dass du Schmackes sagst, weil es war so, also bei dieser Arbeit, ich habe am meisten Zeit im Dosenwerfen eigentlich verbracht.
Ja.
Und immer, ich habe immer gesagt, und also beim letzten dann, und jetzt nochmal mit Schmackes. Ich muss lachen, weil ich das Wort so lange nicht gehört habe. Und ich habe dieses Dosenwerfen, ich habe immer gesagt. Und jetzt nochmal mit Schmackes und immer zu den Kindern auch. Dieses Wort, ja, sehr passend. Also auf jeden Fall mit Schmackes, ja. Aber eigentlich, glaube ich, kommt, also manche sind ja, da ist da ein Teppich drunter oder es ist, also bei uns war es auf jeden Fall nie angeklebt oder mit hier irgendwie.
Aber das gibt's
Magnet
auch, oder?
Oder so. Nein, das gibt's auch nicht. Also glaube ich zumindest nicht. Aber wo es in Oldenburg und so, also auf der linken Seite von Deutschland quasi, also nicht oben,
Westen? Ich weiß
nicht,
wo ich
im Westen, aber im, also Westen, da denke ich halt an Köln, aber das meine ich nicht. Ich meine Nordwesten wahrscheinlich.
Ja.
Aber dann denke ich schon wieder an Husum.
So Niedersachsen.
Also ich meine so, Niedersachsen wollte ich eigentlich sagen. Da zum Beispiel und wahrscheinlich auch an anderen Orten Deutschlands, da gibt es nur 9 Dosen. Das ist die Pyramide. Da steht nicht oben noch eine drauf. Das finde ich total krass. Bei uns in Schleswig-Holstein
sind 6.
Nee. Nein, sind es 10. Also das ist dann die Pyramide und 4, oben 3, steht 2, eine Dose.
Ja.
Ich weiß noch, ich war in Oldenburg oder irgendwo da auf dem Jahrmarkt und da sind nur, oder ist das in Ostdeutschland vielleicht?
Wie, aber die stehen dann so wie so eine Wand oder was?
Nee, die stehen wie eine Pyramide, nur die oberste Dose ist nicht da. Dann denke ich mir, das ist doch auch unfair eigentlich für die Ost- oder Westdeutschen.
Ja.
Oder für die Norddeutschen ist es unfair, weil die müssen noch eine Dose weiter runterschmeißen.
Aber dann ist dann bei 9 Dosen, dann stehen unten 5 und dann 4 oder was? Dann ist es einfach nur eine Reihe.
Nein, es ist unten 4, dann 3, dann 2.
Ah ja.
Und bei uns war noch oben eine drauf.
Ja, ja.
Aber das sieht auch besser aus.
Das
also
stimmt.
Ich finde, diese Pyramide, wo oben fehlt einfach eine. Ich weiß nicht, wie das in Süddeutschland ist.
Die Otto-Pyramide, muss man sagen.
Ja, ganz komisch. Ich muss mal nach Süddeutschland. Meistens kennt man ja nur die Sachen, die man kennt.
Ja.
Ich habe auch dann voll spät erst gecheckt, dass in Ostdeutschland zum Beispiel Schmalzkuchen Kräppelchen heißt. Und Schmalzkuchen heißt in Schleswig-Holstein Mutzen. Und es ist krass, weil wenn du schon nur nach Hamburg gehst, ja, weil es ja direkt nebenan ist, aber dann Mutzen bestellst, wissen die nicht, was du meinst. Also so heißt es überall anders. Du musst aufpassen,
dass du keine fängst, Mutzen bestellst. Aber ich glaube, im Rheinland heißen die auch Mutzen. Also es gibt zumindest Mutzenmandeln im Rheinland im Karneval immer so.
Ja, Mutzenmandeln, das sind ja dann immer so kleine Trichter. So ganz
trockene, genau.
Ja, das ist wieder was anderes.
Ja, ja.
Also das finde ich interessant.
Es gibt ja zwei Arten von Dosenwerfbuden. Es gibt einmal die, wo man drei Bälle hat und dann eben alle Dosen abräumen muss. Und es gibt die, wo man auch drei Bälle hat, wo aber die Dosen immer wieder zur Pyramide gestapelt werden, die noch stehen.
Ja, das ist ja nett, wenn man das macht.
Ja, ja.
Also das ist, bei uns war das aber immer nur vom letzten Wurf.
Ja.
Also du wirfst einmal, am besten viele weg, dann liegen welche. Nee, dann machst du nochmal. Ja, es gibt ja nur drei Bälle. Naja, nach dem zweiten wird nochmal aufgebaut, weil sonst ist es auch zu schwer. Also
ja,
da, wo die sagen, wir bauen nicht nochmal auf, finde ich es auch unfair.
Ja. Aber alle Dosen abräumen war immer Hauptgewinn, oder?
Ja.
Wo kommen diese Preise her? Auch sehr interessant.
Das ist eine gute Frage. Das hat mich noch nie jemand gefragt.
Die sind ja auch immer geil.
Also die Preise, es gibt so einen Großhändler,
ja,
der hat diese Preise. Und das fand ich immer ziemlich cool, meistens guckt man, glaube ich, am Anfang der Saison, was so die Trends sind oder welche Filme irgendwie rauskommen und danach kauft man dann ein.
Haben das aber auch alle Losbuden, haben alle.
Ja, ja. Unser Großhändler war irgendwo vor Hamburg oder so. Und es war so geil, immer damit hinzufahren. Oft durfte ich nicht mit hinkommen. Ich weiß nicht, oder vielleicht war ich von der Schule oder so.
Wahrscheinlich
werden
Kinder nicht so gerne gesehen.
Na, aber ich war ein anständiges Kind. Ich glaube, meine Mutter hat mich nicht mitgenommen, wahrscheinlich, weil ich genervt habe. Ich weiß nicht. Aber wenn ich mal mit war, fand ich es so cool, weil es war halt eine Halle voller Spielzeug.
Ja, geil.
Und es war halt so cool, weil du wusstest quasi schon, was passieren wird. War vom Feeling so ein bisschen wie früher nach Amerika reisen oder so. Und du hörst die Musik oder siehst die Filme, wo noch kein anderer weiß, dass es kommen wird. Ja. So war das in diesem Großhandel. Ich fand es so toll. Eigentlich, also ich glaube, wenn ich jetzt so ein Geschäft hätte, würde ich mein Kind mitnehmen und sagen, was findest du cool? Und danach würde ich dann einkaufen. So hätte ich das gemacht.
Ja, das meine Mutter hat nicht gar nicht okay, dass deine Mutter das nicht so gemacht hat.
Sie hat gar nicht die Möglichkeiten gesehen.
Oft sind das ja dann so, wie du schon sagst, von aktuellen Filmen. Es gibt ja dann auch oft, dass das dann so Imitation-Ware ist oder so, die dann so ähnlich aussieht wie irgendein aktueller Trend oder Film oder so. Ich frage mich dann immer, weil so zum Beispiel bei einer Losbude, die ja dann auch quasi nur aus Preisentreppen besteht und so, wo auch so aktuelle Sachen sind, da kapiere ich es noch einigermaßen, weil da ist ja sozusagen die Chanceverwertung so kompliziert für die Leute, die Lose kaufen, dass es also entweder Ultraglück ist oder eben halt man so viele Lose kauft, dass man im Grunde genommen den halben Truck schon finanziert hat an Preisen, so, bis man da irgendwie seinen Hauptgewinn hat. Aber beim Dosenwerfen, wo es ja wirklich eigentlich nur, also ich habe ja jetzt gerade eben selber gesagt, wie kompliziert es ist, aber trotzdem, wo es nur darum geht, 9 oder 10 Dosen abzuräumen, das muss ja schon ein so kompliziertes Spiel sein, dass es sich lohnt, zu sagen, wer alle Dosen abräumt, gewinnt einen Preis, kann sich einen Preis aussuchen.
Ja, du kannst ja aber auch immer Punkte sammeln. Jedes Spiel, wenn du keine freie Auswahl hast, ist ein Punkt. Und dann gibt es Produkte, die zum Beispiel, keine Ahnung, 5 Punkte haben.
Ja.
Und wenn du keine Auswahl schaffst, kriegst du einen Punkt, so einen Chip.
Ja.
Und dann sammelst du halt die Punkte. Die kannst du auch im nächsten Jahr einlösen oder so. Und es macht wenigstens Spaß. Ich verstehe nicht, was Verlosungen sollen.
Ich finde es schon gut. Ich finde Lose schon gut.
Hä? Ich finde es so blöd. Das ist einfach, also ich glaube, das ist halt so Glücksspiel, ne? Man muss halt Bock auf Glücksspiel haben.
Ja,
das
ist
aber
auch.
Aber irgendwie, also das ist doch gar nicht, ich will doch körperlich irgendwas machen und Spaß dabei haben.
Also
bringt es dir Spaß, das zu öffnen?
Ja, eigentlich schon. Ich finde es immer toll, wenn man die so aufklappen muss und dann dieser kurze Thrill, was wird da jetzt draufstehen?
Ach, das ist aber nur so kurz.
Ja, natürlich.
Guck mal, wenn du Dosen wirfst, dann ist ja, also das ist dann so.
Ja, aber Dosenwerfen zum Beispiel ist eine Tätigkeit, bei der ich das Gefühl habe, dass sie mich total erniedrigt, weil das, wenn ich daneben werfe oder so, es gibt nichts Peinlicheres, als diese Riesenpyramide nicht zu treffen oder irgendwie nur so eine Dose da so runterzuwerfen oder so.
Ich glaube,
das hat so was Sport, so die Jungs, die so Fußball in der Klasse gespielt haben, so für die war Dosenwerfen auch so das Richtige.
Du, ich habe das auch jetzt zum letzten Mal erst mitbekommen. Ich habe mit El Hotzo drüber gesprochen.
Ja.
Und dann hat er auch so von so Federn erzählt, die dann ihrem Sohn irgendwie zeigen, wie man richtig wirft. Und dann dachte ich so, ja, das ist auch so ein Männerding. Männer, weil Frauen, also die Leute denken irgendwie, die Frau trifft eh nicht. Und dann ist sie weniger erniedrigt, vielleicht, als der Mann, der jetzt mal hier treffen muss, weil er
mag,
weiß ja, wie
das ist. Ja, das stimmt. Es mag so ein dummes Männlichkeitsbild entsprechen. Das stimmt bestimmt.
Weil ich bin gar nicht unter Druck, wenn ich nicht treffe. Mir macht das Spaß. Und dann einfach lose finde ich langweilig, genauso wie Faden ziehen. da muss ja, man an so einen Fahnen ziehen.
Ja, ja, Fahnen ziehen wir doch.
Da bin ich echt so, also nee.
Aber was ich sehr liebe, was ich noch viel mehr liebe als Hose, was meine allergrößte Liebe auf dem Rummel ist, und in den ausländischen Spielhallen, in Deutschland gibt es nicht so, aber ist der Münzschieber. Ich liebe den Münzschieber.
Dieses
wo,
Ding.
Ja, wo du die Münze so reinwirfst und es geht immer und, so vor und ja. zurück und dann schiebt dir das so Münzen vorne rein und so. Das
also,
lieb ich wie Sau.
Das habe ich auch gern gespielt, aber der Vorteil war ja bei uns damals, dass wir nichts bezahlen mussten für irgendwas. Und dann, das haben wir wirklich viel gemacht. Aber dann sind wir dann zur Kasse da und haben gefragt und haben irgendwie so einen Haufen Chips bekommen und konnten halt den ganzen Tag da irgendwie das machen. Aber wenn ich überlege, dass ich dafür Geld ausgeben würde, würde ich es auch wieder nicht machen wollen.
Aber das ist doch ein Vergnügen, für das ich da bezahle. Dieses, das
ich finde es schön, dass du es so siehst. Ich will gar nicht schlecht reden, weil ihr sollt ja alle zum Jahrmarkt gehen und sowas machen.
Es ist gut, dass du mich hier gerade dafür runtermachst, dass ich dafür bezahlt habe.
Ich finde es.
Ich war leider kein Schaustellerkind. Ich hatte keinen schnelleren Zugang dazu.
Ja, es ist gut, so, ist gut für you, aber ich verstehe das einfach nicht. Ich denke mir, von dem Geld hätte ich mir was zu essen geholt oder was erlebt halt. Ja. Aber das, für dich ist es ja ein Erlebnis.
Für mich ist das ein Erlebnis, ja, absolut.
Für mich ist es so, ich will ein Fahrgeschäft fahren. Ich will das so körperlich spüren, mein Erlebnis.
Ihr hattet auch eine Schießbude.
Mhm.
Natürlich auch ein Riesenstichwort. Also ich selber gehe auch manchmal in die Schießbude, weil ich irgendwie, weil ich es witzig finde und weil ich Spaß dran habe. Gerade diese, ich finde diese weißen Sterne immer geil, die abzuschießen und so. Aber ich mache auch immer Fotoschießen. Ganz oft, auch wenn ich dann ein bisschen was getrunken habe, mache ich gerne Fotoschießen. Und es läuft jedes Mal darauf hinaus, dass irgendjemand in der Schießbude sagt, komm, jetzt halt mal das Gewehr und ich drücke den Auslöser. Du hast schon drei Runden gezahlt, wir machen das jetzt mal so. Also das hattet ihr Fotoschießen an der Schießbude?
Ah,
ich habe Fotoschießen immer, das fand ich immer toll, aber sehr teuer, ja. Diesen Polaroid-Film immer. Aber da, wenn dann da Leute waren, die irgendwie gesagt haben, ich kenne mich auch mit Schießen oder ich war im Schützenverein oder irgendwelche Leute mir irgendwas erzählen wollten, habe ich, glaube ich, eine Quadrillion Mal den Spruch gehört, oh, der Lauf ist doch total krumm, da kann man ja nicht zielen. Das höre ich wirklich immer wieder dabei. Gibt es an Schießbuden einen Trick?
Ich glaube, bei Schießbuden gibt es keinen Trick. Ich glaube, das muss man auch einfach können.
Ja. Hast du dir mal hast du auch in der Schießbude gearbeitet?
Nee, da habe ich nie gearbeitet, aber ich habe des Öfteren geschossen und ich finde, ich kann, auch schwierig, aber ich finde, ich kann gut schießen. Also so, wie man dann halt schießt. Ja. Aber nee, da war ich nicht drin, weil ich natürlich da nicht rein durfte, weil ich zu jung war, weil es dann gefährlich war, obwohl es eigentlich, ich glaube, so gefährlich war es auch nicht, weil es waren ja, also, na gut, ich durfte auf jeden Fall nicht in die Schießbude und wenn dann nur am Rand stehen. Und dann, als ich groß genug war, war sie dann auch schon weg.
Hast du mal mit anderen Kindern am Rummel so dann vormittags, wenn noch zu war, irgendwie mit dem Gewehr von der Schießbude irgendwie auf Spatzen oder auf Dosen?
Nee, also solche Sachen, da muss man, also meine Oma und mein Opa haben diese Schießbude betrieben. Nee, und meine Tante und meine Mutter auch, die Schießbude war sehr viele Jahre da. Ja. Aber meine Oma vor allem ist eine sehr, sehr, also sehr regelkorrekte Person. Die würde niemals im Leben, also selbst wenn ich überhaupt das Gewehr falsch anfassen würde, würde es schon Ärger geben. Also solche Dinge auf gar keinen Fall. Okay. Niemals.
Ja, ihr hattet auch noch einen Twister, habe ich gelesen. Das ist, also ist das wie der Breakdancer? Oder?
Nee, der ist so, also es gibt Gondeln. Früher hatten wir auch eine Raupe. Früher hatte mein Opa, also wir wir hatten auch eine Raupe, aber da war ich noch nicht geboren. Und danach kam der Twister und das sind quasi Gondeln und es geht aber, also die drehen sich und dann geht es aber hoch. Also das ist so, das geht so hoch.
Ah ja.
Und das ist aber nicht sonderlich, also ist nicht langsam, aber das ist so für jung und alt und da kann man mit der ganzen Familie mitfahren.
Ja.
Und macht auch echt Spaß. Ich bin, mittlerweile haben wir den auch nicht mehr, aber der ist innerhalb der Familie quasi verkauft worden. Und ich bin letztes Jahr gefahren und fand es total krass, weil früher fand ich den halt total langweilig und es war so, oh Gott, halt Omis fahren da mit ihren Enkeln und es war so, oh. Und wenn ich jetzt damit fahre, hab ich wirklich so ein Bauchkribbeln, was ich sonst nur in so ganz krassen Achterbahnen früher hatte.
Ja, willkommen beim Älterwerden.
Also fand ich echt krass den Moment, als ich zum ersten Mal gemerkt habe, der Twister macht was mit mir.
Ja.
Da dachte ich echt so, boah, ich bin zu lang jetzt raus da.
Was ist dein liebstes Fahrgeschäft auf der Kirmes?
Also am allerliebsten sind für mich Achterbahnen. Ja. Ich liebe Achterbahnfahren. Ich finde Achterbahnen einfach.
Zählst du auch Wilde Maus mit rein? Wilde Mäuse?
Als ich kleiner war, fand ich die Wilde Maus nicht ganz so interessant.
Ja.
Jetzt finde ich die total verrückt und bin auch echt so, ich finde es am Rand.
Ja. Wenn also die in die Kurve geht und man denkt, hier sind überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen.
Oh, und ich merke jetzt auch schon, ich bin auch jetzt so, dass ich denke, oh, was ist, wenn doch eine Schraube locker ist?
Das
hätte ich niemals gedacht früher. Ja. Und man muss auch dazu sagen, also vor jedem Fest kommt immer eine große Abnahme. Der TÜV kommt, es gibt eine große Abnahme. Ja. Nicht einmal im Jahr, sondern wirklich regelmäßig. Nach jedem Aufbau. Sonst darf es gar nicht, also da ist, das ist intakt. Das ist wirklich, da müsste man eigentlich sich über andere Sachen Sorgen machen. Aber ich verstehe ich jetzt auch, warum man da manchmal denkt, huch. Und aber jetzt liebe ich die wilde Maus.
Ich finde das auch bei der wilden Maus mittlerweile krass, dieses, was wie die einem da oben Angst macht. Ja. Das ist echt diese engen Kurven, das ist echt krass. Voll.
Entschuldigung.
Nee, alles gut. Ich fahre auch wahnsinnig gerne wilde Maus. Ich finde es echt gut, wenn die dann runtergeht.
Ich fahre aber am liebsten eigentlich so Achterbahn im Freizeitpark, weil da sind die ja noch mal krasser irgendwie. Und ich fahre voll gerne, wenn es so ganz schnell geht. Wenn es so schnell ist, dass das Herz nicht, gar nicht hinterherkommt. Ja. Boah, das finde ich so krass. Ich würde es so gern noch öfter machen.
Was ich so geil finde, ist, dass mittlerweile so viele Achterbahnen geht, die aus dem Stand beschleunigen.
Ja.
Also setzt dich rein und schießt sofort
das
weg.
Das ist so krass.
Das finde ich Hammer.
Ich war dieses Jahr in den Universal Studios in Hollywood.
Ja.
Und da ist so eine Achterbahn. Ich war schon mal in Hollywood und da war ich allein, habe eine Freundin besucht und war einen ganzen Tag in den Universal Studios allein und meinte erst noch zu ihr, wenn um 18 Uhr oder so hatte sie Feierabend und meinte ich, dann kann sie mich ja abholen. Weil ich morgens um 10 hingegangen bin.
Ja.
Und ich habe dann aber um 6 habe ich ihr geschrieben, dass ich da bleiben muss bis zum Ende. Und ich war einfach bis 10 Uhr abends da. Und am Ende bin ich auch noch 6 Mal oder so in diese Achterbahn gefahren. Und da ist so eine Achterbahn, die halt so beschleunigt am Anfang. Ja. Und es ist so krass.
Welche ist das? Weiß ich noch, welche das ist?
Die Mumie.
Ah, die Mumie.
Und die ist einfach so krass. Die ist, und dieses Jahr bin ich dann nochmal damit gefahren. Und es war wieder so krass. Und dann sind wir auch nochmal, wir haben zufällig Phil Laude und Maria Clara Groppler dort getroffen. Kennst du die Comedians?
Ja.
Und dann sind Phil und ich auch nochmal, meine Mutter und die Maria Clara Groppler wollten gerne schon nach Hause. Und Phil und ich haben aber gesagt, wir müssen jetzt nochmal Achterbahn fahren. Und haben das auch gemacht. Und es war, also ich finde es jedes Mal einfach toll, weil der Körper so darauf reagiert. Und vielleicht wird es weniger, wenn man jeden Tag fährt, aber ich weiß nicht.
Weiß ich gar nicht. Aber ich kann es total verstehen. Ich liebe Achterbahn auch. Ich finde alles Horror, was schnell auf der Stelle ist oder mich so immer nur so in einer Bewegung hält, ne? Auch so damals so die große Schiffschaukel oder so, da bin ich so, Aber Achterbahn, dadurch, dass es ein Weg ist, den ich beschreite und ich immer so
und du auch nicht weißt, wohin
es
geht.
Das finde ich einfach super. Das liebe ich total. Als ich das letzte Mal in Amerika war, ich glaube, 19 oder so, waren wir in Orlando in den Universal Studios.
Ah, nice.
Und da gibt es die Hulk-Achterbahn, die so aus dem Stand beschleunigt. Da geht es am Anfang wie durch so ein Labor, überall zischt es auch und so. Und dann setzt du dich rein, dann geht es halt so Hulk-mäßig mit so jetzt so schießt du dann da raus. So auch echt super. Und da gibt es auch die Mumie, aber ich weiß nicht, ob das eher ein Ride war als eine Achterbahn. War das, weiß ich gar nicht mehr so genau. Es war so eine Mischung irgendwie da in Orlando in den Universal Studios. Aber das hat mir auch super, das hat mir mega gut gefallen. Das
ist toll, ne?
Weil dann da immer so die Geschichte auch noch so ein bisschen erzählt wurde. Also irgendwie
es ist so geil. Das ist so, ich war auch mal in Orlando in diesen Studios. Wir waren als Familie, haben wir einen großen Urlaub gemacht. Ich glaube 94. Und da waren die 2 Wochen dort.
Ja.
Und die sind, also die, ich auch, nur in diese Parks gegangen.
Ja.
Das ist auch so krass. Das ist auch so ein Schausteller-Ding. Schausteller fahren einfach in Urlaub, um dort in Parks zu gehen.
Also ich...
Also 4 Tage, weil die ja so groß sind, die Parks.
Ja. Ich wünsche mir jetzt mittlerweile nur noch in einer Schauspielerfamilie groß geworden zu sein. Aber ich war auch 93, 94 das erste Mal in Florida in den Universal Studios. Da gab es so den E.T.-Ride und so und zurück in die Zukunft.
Ja, da habe ich ein Foto.
In so einem Kino und so, das war so cool. Ach, toll. Ja,
da möchte ich auch noch mal hin.
Da will ich auch noch mal hin. Ich will aber auch erstmal wieder nach L.A. will ich auch mal wieder. Und da in die Freizeitparks. Universal Studios, da habe ich mir mal 99 oder so, habe ich mir dann ein T-Shirt vom Crocodile Hunter geholt. Gott hab ihn selig. Das war ja ein fantastischer Typ. Ja, jetzt muss ich irgendwie die Kurve kriegen von
ich wollte noch dazu sagen, Schaustellerkind sein bedeutet aber auch, dass man immer ganz viel arbeiten muss.
Ja.
Und als Schaustellerkind habe ich mir auch oft, ist jetzt auch blöd zu sagen, ich habe mir nicht unbedingt gewünscht, kein Schaustellerkind zu sein. Aber ich habe mir doch auch öfters mal gewünscht, dass ich am Wochenende einfach
nichts
das
machen muss.
Ja,
naja,
das muss man auch wissen, wenn
und
man
gerade am Wochenende ist ja dann am meisten Action irgendwie.
Ja, es gibt kein Wochenende einfach.
Ja.
Auch später, als ich älter wurde und dann, also ich habe dann Abitur gemacht und so und hatte viele Freunde, die dann auch keine Schausteller waren, die sind auf Festivals gefahren und so. Niemals.
Ja.
Das kam dann erst später.
Hat alles seine Schattenseiten.
Ja.
Du hast auch mal, gesagt bei einer Folge von deinen Follow Me Reports, als du eine Gruppe besucht hast, die sich regelmäßig trifft, um zu kuscheln, da hast du auch gesagt, dass du gar nicht mit so viel Kuscheln aufgewachsen bist.
Ja.
Ist das auch so ein Schausteller-Ding, weil es da eher so ein bisschen ruppig zugeht, oder?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Schausteller-Ding ist.
Ich habe das sofort darauf zurückgeführt in meinem Kopf.
Irgendwie. Aber vielleicht ist das so. Also es ist auf jeden Fall so, dass bei Schaustellern wird ja sehr viel gearbeitet und das ist dann oft so, dass die Arbeit vorgeht und aber wie viele Arbeiterfamilien das auch kennen, so ja, dass es dann oft Dinge nicht gemacht werden können, weil stattdessen gearbeitet wird. Aber ich glaube nicht, dass das was mit dem Kuscheln zu tun hat. Das ist aber interessant. Also wenn wir gleich fertig sind, frage ich mal meine Freundinnen, wie das bei denen ist, weil ich es gar nicht weiß. Nee, die sind schon auch sehr verschmust. Ich glaube, bei uns war das einfach familiär.
War einfach so.
Da wurde einfach nicht gekuschelt.
Naja, ist ja auch, bei manchen ist halt mehr, bei manchen ist halt weniger.
Ja, aber das ist, ich weiß nicht, was das soll. Also wenn ich meine Familie... Ja, das ist doch nicht gut. Man muss doch mal kuscheln.
Ja, aber es gibt eben Leute, denen ist das nicht so wichtig. Du bist ja trotzdem sehr offensichtlich sehr liebevoll aufgewachsen und großgezogen worden. Trotzdem du irgendwie mit anpacken musst und so ist, hast du ja trotzdem viel Liebe und Zuneigung von deiner Mutter und so bekommen. Und deswegen ist dann das fehlende Kuscheln vielleicht jetzt nicht das große Problem.
Ich glaube, dass generell Menschen mehr kuscheln sollten.
Das glaube ich auch. Das ist mir klar. Das stimmt.
Da wir das nicht gemacht haben, finde ich, ist es schon...
Aber fehlt es dir im Nachhinein? Also bist du jetzt kein körperlicher Mensch?
Nee, ich bin nicht so ganz körperlich.
Ja, aber das ist auch dieses Norddeutsche. Die Norddeutschen sind
ich
auch so ein bisschen
stief. Ich glaube, das ist... weiß nicht. Also ich finde, das Ding ist, ich weiß ja nicht, wie es anders ist.
Ja.
Und bei uns zum Beispiel gab es auch immer voll viel... Also ich weiß natürlich, alle haben sich geliebt und es ist eine Familie, aber man hat sich das auch nicht gesagt.
Ja, also, aber das gibt es ja wirklich viel. Also gerade die Deutschen...
Aber das ist doch doof.
Gerade die Deutschen sind da ja sehr...
Also ich stelle mir das so vor, falls ich meine Familie haben sollte und ich habe Kinder, dann fände ich es cool, wenn man sich sagt, dass man sich liebt und man kuschelt und so. Aber auch nicht so...
Ja, ich verstehe schon.
Manche Leute kuscheln so doll mit ihren Eltern.
Das stimmt.
Das ist aber auch mal wieder gut. So ein Balance.
Da gibt es auch so einen SNL-Sketch-Reihe mit so einer Familie, wo die sich immer alle so auch immer so mit Zunge küssen, die ganze Familie. Und dann bringt sie ihren neuen Freund mit nach Hause und die Eltern so, oh, da bist du ja. Die neuen Freunde immer so, was ist hier los? Das war immer sehr witzig. Auf jeden Fall hast du ja trotzdem irgendwann damit gebrochen, mit diesem Schaustellerleben. Also quasi, als es dann darum ging, was mache ich oder was will ich machen, was will ich mit der Zukunft machen. Du hast schon am Anfang erzählt, als Schaustellerkind ist man quasi jede Woche in einer anderen Schule und fährt so rum. Ist ja in jedem Ort, wo man quasi die Kirmes aufbaut, geht man dann zur Schule und muss, also ja,
aber
unterbrich
dazu
mich sofort,
möchte ich
wenn
sagen,
ich, wenn ich grad
spiele. Also das ist auch, das macht nicht jedes Kind. Ne? Es gibt auch viele, meine Cousine zum
Homeschooling
Beispiel.
Oder so.
Ja, auch. Oder es gibt auch manchmal so einen Container, da ist dann Lehrer und da kommen dann die Kinder hin und das weiß ich auch nicht. Aber meine Cousinen zum Beispiel gehen auf eine Schule und dann fährt die Mutter immer hin und her und holt die ab. Also es gibt auch viele, ich kenne auch welche, die waren auf dem Internat zum Beispiel.
Na klar.
Also es gibt da unterschiedliche Modelle, aber für mich war es das unterwegs zur Schule gehen, was aber auch, glaube ich, die meisten gemacht haben.
Liegt es vielleicht auch daran, wie weit man als Schausteller reist? Also ich meine, wenn man im engen Umkreis bleibt, dann kann man ja auch das Kind immer zur Schule fahren sozusagen.
Ja, vom Ding her schon, aber wir zum Beispiel sind auch so gereist, dass man locker hätte mich zur Schule bringen können. Also finde ich jetzt. Ja. Als kleine,
das ist ein leichter Vorwurf mit.
Ich bin froh, dass ich unterwegs zur Schule gegangen bin. Also das war das wirklich, ich hätte es mir nicht anders vorstellen können. Das war für mich das Allerschönste überhaupt und hat mir auch sehr viel gelehrt und so. Aber früher war halt für mich, also früher waren wir so in Bad Oldesloe auf dem Jahrmarkt zum Beispiel und darauf die Woche dann in Ratzeburg und darauf die Woche in Lübeck. Und das sind alles Orte, da kommst du mit dem Auto 20 Minuten oder so ist es entfernt.
Mhm.
Oder 30 Minuten. Als Kind war mir für mich das natürlich. Also mega
ewig
weit.
Ja, ja,
und wir packen alles ein im Wohnwagen und es geht weiter. Und jetzt heutzutage denke ich mir, wieso sind wir da mit dem Wohnwagen? Ich finde es so. Ich verstehe es wirklich nicht.
Ja.
Aber es ist natürlich dieses, man muss dann da sein und aufmachen morgens und hin und her fahren hätte dann wohl nicht so viel Sinn ergeben. Ich weiß nicht. Aber eigentlich ist es nur so eine logistische Geschichte. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie man vielleicht aufgestellt ist. Ist man irgendwie, weiß ich nicht. Hat man mehrere Kinder oder nicht? Oder wohnt man mit den Großeltern oder nicht? Wer kann wie, wann, was erledigen?
Naja, ist natürlich auf jeden Fall ein Orga-Aufwand, den man irgendwie mitdenken muss. Hast du irgendwie so einen eigenen Wohnwagen als Kind? Oder war das irgendwie, warst du die ganze Zeit mit der Mutti im Wohnwagen? Oder?
Also ich habe lang mit meiner Mutter im Wohnwagen, also was heißt lang, nicht so lang, aber die ersten Jahre dort hatte ich so ein Bett, eigentlich war das wie so eine Sonnenliege, finde ich. Wahrscheinlich ist meine Mutter beleidigt, wenn sie es hört, aber es war wirklich so ein aufklappbares Bettchen.
Ja.
Und dann hatte ich mit 6 meinen ersten Wohnwagen, wo ich mich jetzt auch gefragt habe, wie hat sie das, also habe ich da geschlafen oder war ich dann nur tagsüber da? Weil eigentlich so ein Wohnwagen ist ja jetzt auch nicht so besonders gesichert, ne? Ja. Ich so ein Kind irgendwie da. Ich glaube aber, sie meinte, am Anfang habe ich dann noch bei ihr geschlafen und dann. Aber das war dann so quasi mein
Zimmer,
ja. Mhm. Und da hatte ich meine Sachen und habe dann aber wahrscheinlich auch relativ schnell da allein geschlafen, was natürlich super cool war. Also für mich war es so, ich hatte meinen eigenen Kühlschrank, ich hatte meinen eigenen Fernseher. Hm. Wir haben viele, immer Fernseher lief den ganzen Tag. Und da war halt meine Welt. Ich musste mir das mit niemandem teilen, weil ich, also irgendwie konnte ich auch glücklich sein, glaube ich, dass ich keine Geschwister hatte vielleicht. Ja, ja. Jetzt wünsche ich mir sehr doll welche, aber aufwachsend hatte ich dadurch auf jeden Fall ein bisschen Luxus und ja, hatte dann meinen eigenen Wohnwagen. Und dann habe ich mit 10, 11 den nächsten bekommen, der dann ein bisschen größer war, ja. Also der erste war halt so ein kleiner, puffiger, alter Wohnwagen. Auch da war keine Toilette drin und so.
Ja, verstehe. Und der zweite war dann so ein richtig, war dann so luxuriöser.
Also der war überhaupt nicht luxuriöser. Ja. Und ich merke auch manchmal, ich in meinem Kosmos halt was Luxuriöses und so, ne? Es war aber, der zweite war auf jeden Fall größer und der war cooler und es war halt, also irgendwie war der besser und da war dann auch eine Toilette drin.
Ja.
Und das ist das Ding, das habe ich irgendwo schon mal erzählt, ich weiß nicht. Also es gibt eine Toilette, es gibt so Porta-Potty-Toiletten, mhm, ne, wo du dann halt selber das dann rausholen musst und so. Und dann gibt es aber auch Toiletten mit Zerhacker,
okay,
wo du quasi, also wo du dann auch spülen kannst.
Ja.
Und diese Porta-Potty-Toiletten sind ja eigentlich nur wie so
Chemie-Toiletten.
Eimer gefüllt,
ja,
ja,
genau.
Und da kannst du auch nicht draufdrücken und spülen. Und dann, wenn du aber eine Toilette mit Zerhacker bekommen hast, da konntest du auch draufdrücken und die hat gespült.
Ja.
Und da musste man auch dann nicht mehr den sauber machen.
Ja,
weil die Toilette davor war so, dass es einen Tank gab, den man rausholen musste. Ja. Das habe ich in einer Instagram-Story mal erzählt, nie in einem Podcast. Also es gab so eine Toilette, da hattest du einen Tank und den Tank musstest du natürlich entleeren. Also die eigene
so
Kacke entleeren.
Und, so, ja,
ja. Und das musste ich ja auch machen. Aber das war normal. Also für uns war es normal, diese Toiletten, also für meine Freundin und mich,
die
Toiletten sauber zu machen. Aber man hat echt so mit 13, 14 war so das größte Ding dann, endlich, ne, wenn man eine Toilette mit Zerhacker eingebaut bekommt.
Ja, verstehe.
Mittlerweile gibt es da auch, ich glaube, mittlerweile sind alle Wohnwagen, haben Toiletten mit Zerhacker drin und ohne, oder kommt drauf an, was die kosten.
Ja.
Und dann war es aber eine Geldsache natürlich, bis man dann irgendwann eine richtige Toilette bekommt. Und ich weiß noch, war so ein Highlight, als die eingebaut wurde, weil es war so krass, dass man endlich eine Toilette hatte und du musstest deine Toilette nicht mehr sauber machen. Ja, das war toll.
Hast
das
du
war
Geburtstag
im zweiten.
Bekommen?
Nee, ich weiß gar nicht, aber.
Ich hab mir mal zum Geburtstag als Kind ein eigenes Plümo gewünscht. Eine eigene.
Plümo?
Ja, Plümo ist ein kölsches Wort, eine eigene Daunendecke.
Oh, süß.
Und ich denke heute so, was für ein lamer Kinderwunsch. Aber ich wollte irgendwie eine eigene Daunendecke. Ich war so neidisch auf die Daunendecken meiner Eltern und ich wollte das auch haben. Und so, dann habe ich zu Weihnachten eine Daunendecke bekommen.
Hast du?
Ja,
mit
8 oder mit 9 oder so.
Ja, so ist jeder, aber es ist doch schön, wenn man als Kind solche Wünsche hat. Also ich habe mir auch diese Toilette gewünscht. Und jetzt denke ich mir, es ist schön, dass ich auch mal, also haben nicht so viele Leute ihre Kacke selber weggemacht.
Ist deine Mutter noch Schaustellerin? Arbeitet noch als Schaustellerin?
Ich finde ja auch, man bleibt ja auch immer Schausteller, weil man wird so geboren.
Ja.
Und ich lebe jetzt zwar ein anderes Leben, aber im Herzen bin ich ein anreisendes
natürlich.
Kind.
Ja, natürlich. Und ist sie denn, hat sie denn jetzt so ein Wohnwagen, wo man so, mittlerweile haben die ja ganz oft so diese Wohnwagen, ich habe auch mal irgendeine Schaustellerfamilie gesehen, die dann so einen Bericht oder so, diese Wohnwagen, wo man so das Wohnzimmer so ausfahren kann.
Ja.
Diese Wohnmobile,
ja, ja.
Wo man so die Seite so ausfahren kann. Ja,
ja,
genau. Hat die sowas?
Ja, hatten wir früher auch schon. Also ich hatte halt so einen kleinen Wohnwagen, der mit einem Auto gezogen wird und wo am Anfang noch so eine Toilette drin war, zum selber rausholen. Aber meine Mutter hatte, also seitdem ich denke, nee, als ich ganz klein war, hatte sie auch so einen Wohnwagen. Aber irgendwann hatte sie so einen größeren Wohnwagen, der mit dem LKW gezogen werden muss und der war so 12 Meter lang oder so und hatte auch so zwei Erker, die dann raus und reingefahren
cool.
wurden. Da standen die Sofas drin. Also so schon größer als so einen kleinen Wohnwagen.
Ja.
Den haben wir auch immer bei uns, heißt ein kleiner Wohnwagen Camping und dieser große Wohnwagen. Also wenn man Wohnwagen sagt, dann meint man eigentlich das Große.
Ja,
und das,
okay.
wo ich drin gewohnt habe, war ein Camping. Wo man aber als Privatperson, sagt man ja Campingurlaub. Also diese Wohnwagen von einem Campingplatz, das sind die kleinen, in denen ich gewohnt habe. Und Mama hatte so einen größeren und jetzt hat sie so ein Mobilheim. Also das ist wie eine Wohnung, aber du kannst damit auch fahren. Aber die fährt nirgendwo mehr hin. Sie könnte auch einfach in der Wohnung wohnen, aber das wird bei uns irgendwie nicht gemacht.
Ja, verstehe. Ne, ist auch eine Macht der Gewohnheit.
Ja, aber es gibt viele Schausteller, die haben Häuser auf ihrem Grundstück irgendwie und dann reisen die nur mit dem Wohnwagen während der Saison oder so und fahren immer mal nach Hause. Aber wir hatten nie eine ein Haus oder eine Wohnung.
Kannst du dir eigentlich vorstellen, Campingurlaub zu machen oder denkst du, das fühlt sich ja gar nicht dann wie Urlaub an?
Also, ich könnte mir vorstellen, oder ich habe auch schon so Urlaub mit so einem Bus gemacht, so einem VW.
So ein Sprinter oder so ein Van, Vanlife.
Ja, so ein Van, so ja. Van, ja, Vanlife. Ja. Das finde ich richtig cool. Aber so Wohnwagen, also ich glaube jetzt schon, also weiß ich nicht, ich könnte es schon machen, aber irgendwie interessiert mich das nicht so. Ja. Weil Campingurlaub ist dann ja so, dann hockst du irgendwie da auf dem Campingplatz.
Ja.
Also entweder will ich ja was erleben im Urlaub,
ja,
oder ich will halt chillen. Und wenn ich chillen will, dann will ich ja nicht auf dem Campingplatz umgeben von, weiß ich nicht, wie vielen Leuten irgendwie. Und dann, nee, weiß ich nicht, ich verstehe nicht, was daran so reizvoll ist irgendwie. Nee.
Ich war mal am Campingplatz vor Venedig, da gibt es den größten Campingplatz Europas. Die haben dann auch so eine eigene Einkaufsstraße und so einen Schwimmpark, Wasserpark. Und du kannst irgendwie draußen in der Fähre nach Venedig rein, bist dann direkt in Venedig und so. Das war schon okay, fand ich da. Also da auch zu campen und so.
Ja, ich find's auch okay.
Ja.
Aber es ist, also wenn, dann wäre für mich halt so Vanlife oder mit dem Wohnmobil. Ich hätte voll gerne ein Wohnmobil.
Ja.
Ich will einfach so Freiheit. Ich möchte losfahren und dann sehe ich jetzt hier einen Ort, der ist schön und dann bleibe ich da stehen, dann schlafe ich hier,
ja, ja,
und dann
okay,
fahre ich
ja
am nächsten Tag weiter. Aber dieses Campen an einem Platz,
ja, okay, ne,
das
okay,
stresst mich irgendwie, na, schon, ja, in meinen Gedanken.
Ja.
Wobei ein Hotel ist ja auch an einem Ort. Oder
ja, aber das,
Haus,
nee, das verstehe ich schon. Ich hatte quasi auch so Wohnmobilurlaub jetzt einfach mal in Campingurlaub mit reingerechnet. Aber klar, also mit dem Wohnmobil rumfahren ist was anderes, als jetzt die ganze Zeit auf einem Campingplatz zu bleiben. Ich glaube, in Europa ist das ja immer noch so schwer. Also ich glaube, mit Wohnmobil rumfahren ist in Amerika eigentlich am interessantesten, weil man da mehr oder weniger überall stehen bleiben darf. Mhm. Und das ist ja in Europa irgendwie, ist ja ganz kompliziert, in welchem Land man was wie ein Wohnmobil darf.
Das finde ich auch ganz, ganz, ganz komisch, dass du mit dem Auto auch nicht mal auf einem Parkplatz da, nicht da drin schlafen darfst.
Mhm.
Wo ich mir so denke, also wenn ich auf dem Parkplatz stehe,
ja,
und das Auto steht eh da, wenn ich es verlasse, darfst du stehen bleiben, aber ich darf nicht darin schlafen.
Ja.
Was ist denn, also wenn ich müde bin, das ist doch mein Grundbedürfnis, das ist mein Auto. Wieso darf ich nicht da drin schlafen, wenn ich das entscheide? Wer stört sich daran? Also verstehe ich Deutschland Regeln einfach nicht, weil das ist doch total absurd.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Also ich verstehe es wirklich nicht. Es muss mir auch mal jemand, weißt du die Erklärung dafür, warum man nicht da drin schlafen darf in seinem Auto?
Die wollen wahrscheinlich verhindern, dass die Leute irgendwie, also zum Beispiel
stimmt,
in Amerika,
dass da zu viele da stehen.
In Amerika gibt es ja wahnsinnig viele Leute, die irgendwie in ihren Autos
ja,
leben.
Stimmt, ja.
So, die dann am Walmart-Parkplatz irgendwie pennen nachts. Und das will man, glaube ich, verhindern, dass
gut,
die Leute
das
sowas,
stimmt, okay,
sowas
das verstehe
anfangen.
Ich wieder. Das verstehe ich. Ich denke immer, da habe ich jetzt auch wieder nur dran gedacht, wie würde ich das für mich nutzen mit dem Schlafen?
Naja.
Aber klar, wenn man das so machen würde, dann geht's natürlich nicht.
Okay, gut, ist halt logisch. Ich habe gelesen, du bist auf dem Autoscooter konfirmiert worden.
Ja.
Ist ja auch schön.
Und im Zirkuszelt getauft.
Ja, aber konfirmiert am Autoscooter war dann, bist du die Einzige, die da konfirmiert wurde? Oder war
nee,
da
wir waren zu dritt.
Ja.
Meine Cousinen und Freundinnen, Gloria und Shirley, waren auch dabei. Und es war sogar um Mitternacht, weil es nach Feierabend war.
Ah ja.
Ja. Und da haben wir eine extra Schausteller- und Zirkusfahrerin, oder nicht Fahrerin, Pastorin.
Es gibt eine Zirkusfahrerin, eine Schaustellerfahrerin.
Ja, aber was ist nochmal Pfarrer und Pastor der Unterschied?
I don't know.
Du Pastor weißt
nicht,
nicht
katholisch? Weiß ich nicht.
Ja, weil wir sind evangelisch.
Naja.
Krass,
ich auch,
dass ich das nicht weiß. Und dann ist das ein Pastor.
Ich kenne
Pfarrer
und Pfarrerin aus dem evangelischen Pastor.
Ja, dann ist es eine Pfarrerin. Naja, ist gut, dass ich das nicht weiß. Also, ja, diese Person hat uns auf jeden Fall konfirmiert. Und das Geile ist auch bei Schaustellerkindern, also so war das früher,
ja,
die anderen Kinder mussten ja immer so ein Jahr lang oder zwei Jahre, keine Ahnung, zum Konfi gehen.
Ne?
Ja, und wir nicht. Ja. Wir hatten ein Wochenende in Maschen, das ist vor Hamburg.
Ja.
Da gab es dann in einer Jugendherberge, glaube ich sogar, halt drei Tage, ja, Konfi. Und dann haben wir drei Tage lang all das gelernt, was die anderen in zwei oder einem Jahr lernen.
Beneidenswert.
Und es war natürlich so, wir waren 14, 15. Es waren, also kann man sich ja vorstellen, was da passiert ist. Wir hatten sehr viel Spaß. Es war, nee, 13 waren wir ja sogar. Es war richtig toll. Und also eigentlich war ich ein Jahr lang froh, ein Schaustellerkind zu sein. Immer, wenn meine Freundinnen meinten, ich muss zum Konfi mitmachen. Oh, das hat die Vorstellung schon. Und ich dachte mir, so geil, dass wir das nicht machen müssen. Und wir haben dieses Partywochenende und dürfen danach konfirmiert werden.
Ja,
auf dem Autoscooter. Und danach gab es noch eine große Party im Ausschank von der Shirleys Mutter, weil die hat so einen Ausschank, wo man halt trinkt und so. Und davor gab's eine große Party, weil Schausteller feiern auch sehr gern.
Ja, das macht sie auch grundsympathisch. Hast du so ein, ich glaube, jeder, der jemals in seinem Leben gerne auf einer Kirmes war oder sich auf einer Kirmes gesehen hat, ist auf ein einziges Tool extrem neidisch. Etwas, was jeder haben will, ist dieser Autoscooter-Chip am Schlüsselbund, den die Typen vorne einfach reinstecken und dann fahren können. Hattest du sowas auch?
Ich hatte keinen und ich wollte auch nie einen haben. Und irgendwie war es auch so ein bisschen, wir fanden es nicht so cool. Ich glaube, tendenziell fanden wir auch immer alles nicht so cool, was die Privatleute cool fanden. Da waren wir so.
Da oute ich mich jetzt als mega privat.
Aber wir sind natürlich da den ganzen Tag Autoscooter gefahren und auch rückwärts und so. Ja. Und super cool. Und konnten da auf und ab springen wie sonst was. Aber ein Schlüssel.
Aber der Autoscooter hat schon immer auch als Angestellte immer so die Typen angezogen, die so ein bisschen cooler sein, weil wir natürlich auch die ganzen Jugendlichen sich immer am Autoscooter getroffen haben.
Und auch die Mädels, die da standen und die Jungs, die standen da alle und haben sich immer nur ausgecheckt und wollten, da war so der Ort, um sich zu finden, aber das galt nicht für uns.
Ja, natürlich nicht. Wie, es ist,
aber ich glaube, so ein paar Jungs, so Schausteller-Jungs, die irgendwie so dachten, sie wollen jetzt mal ein paar Mädels abschleppen, die sind dann als erstes zum Autoscooter gegangen.
Gab es auch mal so Dramen? Hast du mal so Dramen auf dem Rummel erlebt? Zum Beispiel, weiß ich nicht, dass irgendwer ein Kind gekriegt hat am Rummel oder irgendwie sowas. Also so aufregende menschliche Dramen. Oder also, ist ja auch kein Drama, ein Kind zu kriegen. Also aufregende menschliche Erlebnisse.
Es gibt da sehr viel menschliches Drama. Weil es ist, also gefühlt, wie ich meinte, es passiert nichts, außer dass so wir über Arbeit sprechen. Das oder deshalb. Ja. Auf jeden Fall viel Drama. Auch manchmal Drama um Sachen, was vielleicht gar nicht so ein Drama ist. Wobei man sagen muss, meine meiste Zeit auf dem Jahrmarkt war ja, bis ich 18 war oder so. Und von 13 bis 18 ist ja sowieso das ganze Leben alles nur Drama. Ja. Deshalb ist es auch schwierig für mich jetzt einzuschätzen, wie es jetzt ist.
So, jetzt aber, also ich glaube, ich habe jetzt alles erstmal erfahren, was ich über den Rummel erfahren wollte. Vielleicht fällt mir das einmal gucken. Aber wir gehen mal kurz in deinem Leben, in deiner Biografie einen entscheidenden Schritt weiter. Auch wenn ich dir jetzt so viele Rummelfragen gestellt habe. Du hast dann entschieden und eigentlich auch relativ bewusst entschieden, dass Kirmes nicht so deine Zukunft ist.
Also ich habe eigentlich früh entschieden, dass ich Interesse in was anderem habe.
Was
also
ja bedeutet,
wusste,
dass Kirmes nicht deine
Zukunft ist. Nee, aber es war für mich so, das wäre auch meine Zukunft gewesen, wenn es nicht was anderes gegeben hätte, was ich auch voll gern machen wollte. Also ich wollte einfach Journalistin sein.
Ja.
Aber ich wollte trotzdem, also ich wäre auch dort geblieben, aber ich hatte einfach einen Traum. Also es war nicht so, dass ich gedacht habe, ich will nicht hierbleiben, ich will was anderes machen.
Okay,
es war eher so, ich will unbedingt das andere machen. Wobei, vielleicht habe ich auch gedacht, ich will da weg.
Das war quasi nicht das, was du als erstes unbedingt machen wolltest, sondern das war eben dann Carrie Bradshaw, Modejournalismus.
Aber es war, für mich war die Motivation das, was ich machen wollte, also Modejournalismus und irgendwie was mit Stars machen. Ich wollte unbedingt irgendwie Viva-Moderatorin sein. Das wäre ja mein Traum. Aber eigentlich war es eher so, also es war einfach, weiß ich nicht, ich habe gar nicht aktiv gesagt, ich will was anderes machen. Und meine Freundinnen haben dann aber später alle gesagt, das war uns schon immer klar, dass du was anderes machst. Was ich komisch fand, weil mir war das gar nicht so klar, aber irgendwie war es.
Also Shirley
und Alexandra
und
Goldie
und
alle.
Also das sind, aber dann gab es sozusagen kein böses Blut, dass du jetzt nicht die Crepe-Bude fortgeführt hast oder die Wurfbude fortgeführt hast oder so.
Nee, weil, also erstmal, als ich gedacht habe, ich mache was anderes, habe ich ja sehr, sehr lang das noch trotzdem beides gemacht. Mhm. Und ich war immer da und habe mitgeholfen und habe den Rücken zugekehrt.
Ja.
Was auch schwierig war, weil eigentlich, also es ist schon schwierig, wenn man so Familienbetrieb reingeboren ist, sich dann irgendwie dagegen zu entscheiden, weil man ein schlechtes Gewissen hat oder auch zum Beispiel nicht zu arbeiten, während die anderen alle arbeiten.
Ja, klar. Also
schwierig.
Wenn du auch zu Besuchen fährst und gerade Rummel ist, dann kannst du ja gar nicht arbeiten.
Ja, es ist ganz schrecklich, obwohl man nicht arbeiten sollte dann am Wochenende, weil man eh schon arbeitet. Aber es ist schwierig, irgendwie mit sich auszumachen. Und dann war es aber so, als ich dann fertig war oder als ich soweit war, wirklich nur noch das eine zu machen, war es eigentlich schon so, dass die Jahrmärkte zurückgegangen sind, dass die vielen kleinen Festen, die wir hatten, irgendwie kaputt gegangen sind, nicht mehr da waren oder dass Festplätze umgelegt wurden und dass die Besucherzahlen einfach so zurückgegangen sind, dass klar war, es ist super gut, wenn du was anderes machst und niemand traurig war, dass ich was anderes mache.
Ja, verstehe.
Aber trotzdem gab es, also ich erinnere mich daran, dass meine Tante zum Beispiel hatte, also auch so typisch Arbeitermentalität irgendwie, kein Verständnis dafür am Anfang, dass ich so lange zur Schule gehe und irgendwie dann war so, ich will studieren, bla bla. Und sie meinte so, wieso gibst du Geld dafür aus, was zu lernen? Arbeite doch lieber. Ja. Weil das nicht verstanden. Und jetzt sagt sie die ganze Zeit, oh, was toll, was du machst. Und
das hat sie schon immer gewusst.
So, also jetzt verstehen die das auf jeden Fall. Und meine Mutter hat sowieso immer Bildung verstanden und dass es wichtig ist für mich. Aber ja, dann war es schnell klar, dass es einfach, dass ich das nicht mache. Und jetzt ist, also jetzt läuft es so gut und alles ist so toll, dass eh keiner mehr irgendwas sagen kann.
Ja, ja, jetzt ist, das stimmt, jetzt bist du angekommen auf eine Art. Glaubst du denn auch, dass, oder anders gefragt, was hast du dir noch Ziele gesteckt? Weil es läuft ja wirklich sehr gut, du machst viele großartige Sachen und eins führt auch oft zum anderen, also dann kommt plötzlich wieder irgendwas Neues, was du machst, was dann auch wieder wunderbar funktioniert oder aufregend ist oder interessant ist oder so. Und glaubst du, dass das sozusagen der Weg ist, zu sehen, wie sich Dinge entwickeln, oder gibt es tatsächlich etwas, wo du noch so sehr gezielt drauf hin arbeitest oder arbeiten willst?
Ich hab leider nichts, wo ich gezielt drauf hinarbeite und auch oder hinarbeiten will. Und das finde ich manchmal echt traurig.
Findest du?
Ja, weil ich weiß, wenn du ein Ziel hast, dann kannst du es auch erreichen.
Ja.
Und dann kannst du darauf hinarbeiten und so. Und ich bin irgendwie, also mein Ziel war es damals, ich wollte unbedingt Modejournalismus studieren. Ich wollte Moderedakteurin sein und ich wäre auch Folgemoderatorin gewesen. Aber es war so, das, keine Ahnung, ist schwierig, das. Also die Schritte für Moderedakteurin sein, die wusste ich und die habe ich nach und nach einfach abgehakt. Und es war richtig krass eigentlich, dass es alles so funktioniert hat, wie ich mir das mit 13 überlegt und erträumt habe. Ja. Es war wirklich, hatte ich viel Glück, aber auch viel Fleiß gegeben. Und irgendwie kam dann eins zum anderen und dann war es relativ schnell so, dass ich dann Sachen gemacht habe, von denen ich überhaupt nicht gedacht habe, dass ich das machen würde. Und dann war es so, keine Ahnung, ich habe mit Maybelline einen Lippenstift rausgebracht, so 2018 oder so. Und das waren so Sachen, natürlich hätte ich das voll gern mal gemacht, aber ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, sowas mal zu machen.
Ja.
Und dann gibt es Sachen wie, ich habe letztes Jahr eine Stimme synchronisiert für den Disney-Film Lightyear.
Und ich muss, da wollte ich dich auch drauf ansprechen, ich wollte mal ganz kurz an dieser Stelle eine Riesenlanze für diesen Film brechen. Ich bin ein Toy Story-Fan der ersten Stunde. Ich war damals bei der Premiere des ersten Toy Stories in Köln mit mehreren Freunden und wir waren dann auf der Aftershow-Party, fanden es so gut, dass wir gewartet haben, bis wir die Letzten waren und da die riesen Aufstellerfiguren geklaut haben. Und ich jahrelang einfach einen riesengroßen Buzz Lightyear in meinem Zimmer hatte.
Und da steht immer noch einen, habe ich schon gesehen.
Genau, da steht jetzt noch der kleine Schlüsselfigur. Ich hatte so einen Aufsteller immer bei mir an der Wand, der war so 3 Meter hoch oder so. Und deswegen, also ich habe Toy Story von Anfang an geliebt. Und dann kam Lightyear raus und da habe ich kurz gedacht, so, das sieht natürlich jetzt ganz anders aus. Und das ist ja so das Origin von quasi dem echten Buzz Lightyear. Und da habe ich so gedacht, das ist doch eine komische Ausschlachtung der Story und so. Und dann habe ich ihn aber trotzdem geguckt und habe gedacht, wieso habe ich so ein blödes Bild vorher gehabt? weil der Film hat ja auch so doofe Kritiken bekommen und so weiter und so fort. Ich habe den mega geliebt. Ich finde den so gut. Super Film.
Das finde ich schön zu hören und könnt ihr jetzt auf Disney Plus immer noch sehen.
Ja, stimmt. Unbedingt gucken, sehr sehenswert.
Und an dieser Stelle möchte ich dann aber jetzt sagen,
ja.
Ich habe gehört, dass du die Serie Last of Us nicht gucken willst oder nicht geguckt hast oder glaubst, die
ist nicht
so gut.
Ich habe sie noch nicht geguckt.
Dann möchte ich dir jetzt schon sagen, vielleicht wird das eine ähnliche Erfahrung sein, weil du vorher denkst,
ich fand das Spiel aber nicht so gut. Ich habe beide Spiele gespielt und ich fand sie beide nicht so gut.
Ach, also okay, das Ding
ich
ist aber...
Ich werde es auf jeden Fall gucken. Ich habe jetzt gewartet, bis alle Folgen raus sind, damit ich es in einem Rutsch gucken kann. Ich werde es auch auf jeden Fall noch gucken, aber ich erwarte erstmal nichts, weil wie gesagt, die Spiele fand ich irgendwie ein bisschen boring.
Ja, okay. Und vor allem, also wenn du die Spiele gespielt hast, weißt du halt, was passiert, ne? Das ist so ein bisschen... Und es ist krass, es ist wirklich... Ich habe nach der... also ich bin voll der Fan und ich bin richtig doll drin. Ich spiele jetzt auch das Spiel, aber ich bin jetzt beim ersten.
Ja.
Und finde es krass, weil es sind sehr viele Szenen, sind einfach 1:1. Und auch Dialoge. Ja. Es ist so krass. Einfach... Also vielleicht findest du es dann... Aber ich glaube, also das ist einfach, ich finde das eine ganz tolle Serie. Und danach höre ich dann den offiziellen Podcast dazu auch, wo die Macher sich unterhalten. Ich bin ganz großer Fan und hoffe, dass viele Menschen diese Serie schauen können. Viele sind dann auch so, ja, das läuft ja auf Wow.
Ja.
Wo muss man bezahlen? Und dann denkst du, wir haben doch alle früher illegal.
Na, das Bezahlen, finde ich, ist bei Wow gar nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass, wenn man es zum Beispiel auf der PlayStation gucken will, es immer so eine 50-50-Chance ist, ob es startet oder nicht. Das ist so, die sind so programmiertechnisch nicht so weit,
ja,
wo man denkt, guckt euch das doch einfach bei den anderen ab. Also das ist so ein bisschen seltsam.
Das ist ganz, da kann man auch ganz schlecht vor- und zurückspulen dann ist es immer wieder auf Deutsch, obwohl du es auf Englisch eingestellt hast. Und es, also wie dieses Wow gemacht ist, wirklich, wirklich, also nicht gut. Aber ja, wollte ich mal nebenbei empfehlen.
Vielen Dank für die Empfehlung. Also wie gesagt, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Aber die Spiele, ich fand das damals irgendwie, als ich das gespielt habe, mich hat es nicht so berührt und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, Es ist so, also gerade beim, ich meine, die größte Kontroverse gab es ja beim zweiten Teil. Der erste war ja tatsächlich eigentlich noch viel besser.
Aber du darfst jetzt nichts verraten zum zweiten
Teil. Nee, ich verrate nichts, aber beim zweiten Teil gab es so eine Kontroverse, wo sich dann diese so nur so Gamer-Jungs aufgeregt haben. Und, und dann habe ich gedacht so, oh, das ist auch echt so eine Klientel, die man so einfach auf die Palme bringen kann. Und das hat mich dann irgendwie so, ich fand es dann irgendwie so boring. So auf so eine Art.
Aber ich, bin also ich gespannt, was du zur Serie
sagst. Ja, ich gucke es mir auf jeden Fall an. Ich guck's, und dann sag ich dir Bescheid.
Weil es ist echt, also ich habe so viel geheult und so viel. Und
ich habe bei Lighty habe ich aber auch wirklich viel geheult. Also da ist
ja
gibt's
auch
einige Sachen.
Ja, da habe ich auch sehr geheult. Ja. Also, ja, aber eigentlich wollte ich sagen, das war jetzt auch sowas, ein Traum, den ich gerne mal hätte machen wollen, aber das war jetzt nicht mein Ziel, mal für Disney irgendwas zu synchronisieren, ja. Weil ich gar nicht. Weiß ich nicht, irgendwie gibt es so viele Dinge, wo ich denke, ja, ich würde es so gern machen und es wäre ein Traum,
ja.
Aber ich komme gar nicht auf die Idee davon zu träumen, weil es doch schon irgendwie auch utopisch ist und ich dann aber wieder vergesse, dass ich eigentlich das tatsächlich machen könnte,
ja.
Und dann Leute kommen und mich fragen, ob ich das mache. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich auf jeden Fall ein Buch schreiben möchte.
Ja.
Also ich wollte immer, ich wollte ja immer schreiben eigentlich und ich habe sehr früh angefangen, Geschichten zu schreiben. Ich hatte immer so eine Schreibmaschine von meiner Mutter,
ja.
Und habe immer Geschichten geschrieben. Und eigentlich wollte ich immer auf jeden Fall gerne mal ein Buch schreiben. Und jetzt bin ich ja in der Position, wo Leute einfach kommen und mich ständig fragen, ob ich ein Buch schreiben will. Wie krass, so viele Leute wünschten sich, dass jemand irgendwie aufmerksam ist oder sagt, willst du ein Buch schreiben, diese Möglichkeit zu bekommen.
Mhm.
Völlig insane. Also ich möchte das alles eigentlich nutzen, was möglich ist zu machen. Aber dann merke ich auch, das ist alles wieder zu viel, was man machen könnte vielleicht. Und dann kann man es auch nicht alles machen.
Aber es ist ja schon cool, dass man so beruflich einfach alles ausprobieren kann.
Ja, und das ist so, also ich habe zum Beispiel vorletztes Jahr habe ich so eine Woche Radio gemacht bei Cosmo. Das war der Cosmo-Kontrollverlust. Da haben 4 oder 5 Promis die Morningshow übernommen. Und das wollte ich auch unbedingt machen, weil ich finde es so geil einfach, dass du, also wer hat denn die Möglichkeit, einfach mal eine Woche eine Morningshow zu machen? Das ist doch so geil. Und dann habe ich zum Beispiel gemerkt, dass Radio mir so viel Spaß macht. Ich fand es so cool, also live Radio zu machen. Es war wirklich, es hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich auch, geil, eigentlich hätte ich auch Bock, einfach Radiomoderatorin zu sein für den Rest. Aber das ist dann kein Traum. Es ist dann irgendwie so, ich laufe einfach durchs Leben und durchs Berufsleben und erfreue mich an all den Dingen, die ich machen darf. Und das ist mein, eigentlich habe ich habe eher so andere private Träume und Ziele. Aber beruflich bin ich so, weiß ich nicht, wovon soll ich noch träumen?
Ne, man kann doch immer, es gibt doch immer noch genug, wovon man träumen kann. Es gibt doch immer noch genug, was man noch nicht erfüllt hat oder auch wofür die Möglichkeit noch nicht besteht oder wo man mehr Zeit und oder Energie investieren muss, damit das irgendwie, damit das was wird, damit das passieren kann, damit das stattfinden kann.
Ja, so, und dann ist es aber, also ich weiß zum Beispiel, dass ich Dokus machen möchte, wo mehr und längere Drehtage drin sind, wo ich die Menschen besser kennenlerne, wo ich mehr Zeit habe, darauf einzugehen. Sowas ist aber jetzt
auch in der
Mache.
Du machst ja zum Beispiel die gelegentlichen Follow-Me-Reports, das ist ja, glaube ich, NDR, also Funk, NDR und so.
Ja.
Die sind ja meistens, ist ja meistens ein Drehtag, glaube ich, ne?
Ja, wenn man das eins, so sieht. Manchmal zwei, manchmal drei, aber meistens ist es ein Tag. Und ich bin dann einen Tag mit den Leuten und lerne die relativ schnell gut kennen und bin dann auch oft noch danach im Kontakt mit den Leuten. Aber ich glaube, wenn du so, also ich mache jetzt tatsächlich, ich mache 2 Projekte jetzt, die länger sind, wo ich länger vor Ort bin und länger mit Leuten bin. Und sowas wollte ich auch schon immer mal machen, aber dann ist es für mich nicht so ein Traum, weil das ist einfach was ich gerne mal machen würde und ich weiß, das mache ich dann auch.
Ist das nicht die Definition von einem Traum? Etwas,
was
man gerne machen würde?
Also für mich war es, als Jugendliche war es für mich ein Traum, auf den Fashion Weeks zu sein und darüber zu schreiben.
Ja.
Weil ein Traum ist für mich etwas, das ja auch vielleicht nicht in Erfüllung geht. Weil davon träumst du ja.
Mhm.
Mein Traum ist es zum Beispiel, dass ich lange gesund bleibe eigentlich auch. Das ist ein Traum von mir, weil das ist, wer weiß, ob das so ist.
Naja.
Davon träume ich aber.
Naja.
Träumen, finde ich, hat was mit Hoffnung zu tun. Und eigentlich wäre, also ich glaube, so vor 10 Jahren wäre mein Traum gewesen, eine Talkshow zu machen. Ich mache jetzt auch eine Talkshow.
Ja.
Aber wahrscheinlich so, ich gerade selber gemerkt.
Ich war jetzt so, okay, aber machst du ja.
Aber eine Talkshow, die so, oder eine Talkshow, die zu einer guten Sendezeit im Fernsehen läuft, sage ich mal.
Ja, okay.
Und jetzt weiß ich aber, ja, jetzt mache ich ja auch eine Talkshow. Guck mal, habe ich einfach zwischenzeitlich vergessen. Ich finde, das ist auch viel sagen einfach. Aber ich weiß, dass es so.
Ja, was ist?
Das Ding ist, die Träume, die beruflichen Träume, ich weiß, dass berufliche Träume wurden mir schon erfüllt und das ist nicht mehr maßgeblich für meine Zufriedenheit und für mein Glück. Und deshalb, ich weiß nicht, wovon soll ich denn träumen, dass ich irgendwie eine Sendung mache, die es so noch nie gab? Und was habe ich dann am Ende davon? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie.
Okay, aber das ist ja. Ja, dann, hä? Aber wieso machst du es denn dann trotzdem?
Also naja, weil es mir Spaß macht, ja, aber es muss nicht mein Traum.
Aber das hast du ja dann. Das ist ja das, was du davon hast, dass es dir Spaß, dass es dich erfüllt im besten Sinne.
Aber dann geht das immer so schnell vorbei. Da macht man eine Sendung und dann denke ich mir, es gibt so viele Sendungen. Ja. Und eigentlich ist das so, wenn du auf die Menschheit schaust, völlig ist es egal, ob man diese Sendung gemacht hat oder
das ist,
nicht.
Das ist aber so fatalistisch. Also ich meine, Freude geht immer schnell vorbei. Freude ist das Gefühl, das immer am schnellsten vorbeigeht. Das immer nur so ein High ist irgendwie. Aber dafür macht man den ganzen Quatsch.
Ja, aber ich würde lieber so, für mich wäre es eher ein Traum, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, dass ich irgendwie eine Institution schaffe oder so, wo Kinder was lernen können und da sein können und man macht was Nachhaltiges für Kinder zum Beispiel oder für die Gesellschaft. Das finde ich, ist eher, das wäre eher so ein Traum, wo man.
Aber das ist ja ein ganz anderer Weg. Da bist du ja gar nicht hin unterwegs sozusagen.
Weiß man ja nicht.
Okay, weiß man jetzt nicht. Aber jetzt, also so in den Dingen, die du tust, die sind ja nicht, die tragen ja nicht dazu bei, sozusagen.
Ja. Aber in den Dingen, also ich lerne jetzt so viele Leute kennen und durch meine Arbeit habe ich irgendwie so viel Zugang zu Problemen und Lebensrealitäten von unterschiedlichen Menschen, woraus ich auf jeden Fall schöpfen kann. Und ich glaube, dass ich dadurch auch nochmal mehr denke, das ist alles, dieses ganze Show-Ding und so, ist alles gar nicht so.
Du suchst quasi, was mir bedeutet.
Ich finde, das hat schon Bedeutung, was ich mache und so. Aber ich sitze einfach nicht da und denke, ich träume davon. Ich träume einfach, ich weiß nicht, irgendwie. Und das, ich finde es schade, weil eigentlich hätte ich schon gerne so einen Traum, wo ich mich hinsetze mit irgendwie meinem Management und sage, das ist meine Vision.
Ja.
Da will ich hin.
Ja.
Bin ich überhaupt nicht. Ich sitze irgendwie zu Hause und gucke so, irgendwie kommt eine Anfrage, geil, habe ich Bock drauf oder nicht so. Und ich hoffe, wir sind alle gesund und uns geht's gut.
Ja.
So, und jetzt gehe ich gerne mal zum Yoga oder so und dann gehe ich wieder nach Hause. Irgendwie, weiß nicht.
Aber ich finde, im besten Fall ist es ja eine Mischung. Also, dass man sozusagen so ein übergeordnetes Ziel hat, wie jetzt eben irgendeine Einrichtung, die man hilft zum Beispiel. Aber dass so der Weg dahin ja dann eben ist, dass man verschiedene Dinge macht, wo man ja auch Leute kennenlernt, wo man irgendwie auch Ressourcen sammelt, irgendwie Dinge tut, die dann im langen, langen Endeffekt dann auch dahin führen können. Dann ist ja alles ein Baustein auf dem Weg dahin. Dann ist ja alles gut, was man bis dahin macht.
Das ist es sowieso. Ich lerne jeden Tag von der Arbeit, die ich mache und kann das mitnehmen in mein Leben. Und ich denke einfach nicht so weit voraus, weil ich immer, irgendwie lese ich dann so Dinge zum Klimawandel oder so und bin dann so, was denken wir überhaupt die ganze Zeit nach, über was wir 2050 dann machen, beruflich oder meine Träume, das finde ich total absurd dann.
Findest du?
Ja, und ich weiß halt nicht, ich bin auch echt so, ich glaube auch dadurch, dass ich so viele Leute treffe, die Krankheiten haben oder so, denke ich auch die ganze Zeit, wir müssen jetzt einfach leben, weil du weißt gar nicht, was ist. Wenn ich krank werde und dann kann ich diese Arbeit gar nicht mehr machen.
Du weißt sowieso nicht, du kannst auch überfahren werden. Also,
genau, deshalb kann ich jetzt nur träumen, dass ich, weiß ich nicht. Eigentlich, wenn ich mir einen Traum beruflich wünschen, überlegen würde, wäre der, glaube ich, dass ich lange, lange diesen Beruf ausführen kann, so wie jetzt.
Ja.
Dass ich mir so, jetzt bin ich gerade in einer super Situation und kann mir echt aussuchen, was ich mache, weil toi, so viele Leute mit mir arbeiten wollen, dass ich sagen kann, das Thema finde ich nicht gut, das möchte ich nicht machen. Das eigentlich wäre das mein Traum. Aber wie soll man diesen Traum erfüllen, indem man stetig gut arbeitet? Und das wiederum, da werde ich auch verrückt. Da denke ich, wenn ich stetig gut arbeiten muss, werde ich eigentlich irgendwann krank von der Arbeit. Also sollte das auch nicht mein Traum sein. Ich nehme wieder alles zurück. Ich habe einfach keinen wirklichen Traum.
Das Problem ist ja, ich glaube, das Problem ist ja auch immer, dass in den Jobs, die du machst oder die wir machen, man oft so es sich nicht aussuchen kann, beziehungsweise man so abhängig ist von Entscheidern, die sagen, ob etwas gemacht wird oder nicht. Und man denkt immer so, meine Güte, also wirklich, wir könnten alle schon viel weiter sein, wenn hier nicht irgendwie noch 12 Leute irgendwie ihren Senf dazu geben müssen und so.
Voll.
Das ist natürlich immer, was so aufhält sozusagen, irgendwie auf eine gewisse Art. Aber es ist ja trotzdem, wenn du sagst, dass du irgendwie die Sachen machen kannst, die du willst und dir irgendwie auch Sachen aussuchen kannst und so, dann ist das ja eigentlich schon, ein sehr guter Ort, an dem du bist.
Ja, ist ein Traum. Ich bin jetzt, ist Traum.
Aber dann ist doch irgendwie so alle Türen. Dann haben wir es doch.
Aber ich finde zum Beispiel auch dieses, Absagen bekommen für Sachen oder Dinge, die ich unbedingt machen will. Und dann gibt es eine Absage. Da habe ich mittlerweile so gut gelernt, mit umzugehen. Und auch das nicht irgendwie persönlich zu nehmen oder so, wenn es dafür Erklärungen gibt. Und wenn man dann irgendwie Projekte sieht, also bei mir war es bisher immer so, dass ich das dann gesehen habe und dann dachte, okay, ich weiß, warum das nicht so sein sollte und es ist gut. Ich glaube, dieses Jahr wird was rauskommen, ich glaube, es wird das erste Mal, dass ich mich ärgere und dann und das hätte ich sogar machen können, aber komplizierte Sache. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, das bringt dann auch voll runter, weil letztendlich, wenn du was nicht machen kannst und dann macht es jemand anderes, dann denkst du, wow, die Welt geht unter, aber dann siehst du es und dann ist es aber so auch scheißegal am Ende.
Am Ende
ist also merke ich, es ist scheißegal. Hauptsache, ich bin gesund. So, das ist für mich so.
Aber das kenne ich auch. Es gibt ja auch Projekte, die man machen will und dann macht sie doch jemand anders, dann wird sich doch für jemand anders entschieden. Und dann denkt man so, ja, okay, also wenn ihr es nicht gut haben wolltet, dann ich kann euch ja nicht zwingen. So geht das mir dann manchmal bei solchen Sachen. Weil ich weiß ja, was ich kann. Das ist ja, glaube ich, immer wichtig, dass man gut weiß, was man irgendwie abliefern kann. Ich finde, das wollte ich irgendwie nochmal, vor allem wollte ich einfach nochmal sagen. Ich finde, dass du in den Dingen, die du moderierst, vor allem, hast du eine Zugänglichkeit, die ich sehr, sehr schätze in der Art, wie du es machst. Vor allem auch bei den Follow Me Reports, wo die Themen ja sehr unterschiedlich sind, von trivial bis aber auch sehr existenziell. Und du das schaffst, das jedes Mal mit der gleichen Art von Ernsthaftigkeit zu behandeln. Also genauso irgendwie mit einer jungen Alkoholikerin, die irgendwie ihr Leben erzählen lässt, aber auch dann irgendwie deine erste Tantra-Stunde besuchst und trotzdem danach irgendwie nicht, herablassen ist das falsche Wort, aber nicht so darüber sprichst, als wäre es dir so völlig fremd, sondern, also ich fand das gerade bei dieser Tantra-Sache sehr beeindruckend, wie du danach da standst und gesagt hast irgendwie so, ja, ich fand's super interessant, ist jetzt nicht mein Ding, weiß ich nicht, vielleicht ist es das, muss ich nochmal in mich gehen und so, aber es war sehr, sehr liebevoll und sehr so durchlässig irgendwie.
Das freut mich zu hören.
Ja, das finde ich super, das ist echt eine Wahnsinnsqualität, finde ich, weil das nicht viele haben, dass da alles so eine gleiche Wertschätzung bekommt. Das finde ich schon, das ist schon besonders, finde ich.
Das ist so schön und weißt du, jetzt habe ich meinen Traum gefunden. Weil oft sagen mir Leute, sagen so etwas und sagen dann, ich hoffe, du verlierst das nicht und ich hoffe, du verlierst deine Leichtigkeit nicht. Und es hat mich auch teilweise wirklich nicht fertig gemacht, aber schon zum Nachdenken gebracht, weil ich dachte, wie verliere ich das denn jetzt nicht?
Ja, verstehe.
Und eigentlich ist mein Traum, dass ich so bleibe, wie ich bin.
Ja. Dann mache ich mir die allerwenigsten Sorgen, dass das passiert.
Das hört sich so beknackt an. Aber ich meine es voll ernst, weil das ist voll schön zu hören, wie du es sagst. Und ich denke mir so, krass, aber wieso ist es eigentlich so?
Ja.
Und hoffentlich bleibt es einfach so, weil, also ich weiß nicht, wie das ist. Also ich komme halt raus, ist halt so, aber.
Ja. Naja, aber dann ist es ja eigentlich gut, weil das bedeutet ja, dass du dir da am wenigsten Gedanken drüber machst. Also dann ist es ja, dann kannst du es ja auf jeden Fall behalten, wenn du es schaffst, weiterhin dich dann nicht davon korrumpieren zu lassen, zu denken so, jetzt muss ich es wieder machen wie letztes Mal, sondern indem du es einfach so angehst. Das ist ja eigentlich ganz gut, dann passt es ja Fatalismus ja auch eigentlich wieder ganz gut.
Ich glaube halt, also da Leute so oft sagen, auch so generell, wenn man dann irgendwie so, jetzt werde ich da irgendwo eingeladen und bin ich ein Promi. Und es ist ja so weird, so okay, Leute sagen, man ist ein Promi. Und dann sagen die, hoffentlich bleibst du so, wie du bist und pipapo. Und dann denke ich, Leute sagen das so oft.
Ja.
Und ich weiß auch von anderen Leuten, dass sie sich verändert haben durch eine gewisse Prominenz oder was auch immer sie bekommen haben. Und dann weiß ich aber eigentlich für mich, dass ich weiß, dass ich nicht so abheben werde und so mich krass verändern werde, dadurch, dass ich dann irgendwie jetzt als Promi bezeichnet oder auch behandelt werde. Aber vielleicht passiert das ja irgendwann. Es gibt bestimmt viele Leute, die ganze Zeit dachten, ich bin so, wie ich bin. Und dann auf einmal kam der Knacks.
Also ich glaube, dass du dich verändern wirst. Weil du bist halt 30
und
ich war mit 30 auch nochmal komplett anders als jetzt mit Mitte 40. Also da ist eine Veränderung, glaube ich, automatisch, auch in der Branche, auch wie man die Sachen wahrnimmt oder wie man die gewichtet oder wertet oder so. Aber das ist ja, diese Art Veränderung ist ja nichts Schlimmes, im Gegenteil. Ja. Eigentlich macht es voll Bock, schlauer zu werden sozusagen und irgendwie Erfahrungen zu machen und die irgendwie ins Leben einzubauen. Aber ich glaube gleichzeitig auch, dass du jetzt auch von dem, was wir von dir wissen oder von dir gehört haben oder auch wie du aufgewachsen bist und auch diesen Background, den du hast, dass du sehr bodenständig bist und deswegen auch die Gefahr, dass du jetzt irgendwie morgen superstarmäßig abhebst, irgendwie relativ gering ist. Also da können wir uns, glaube ich, alle ein bisschen entspannen. Ich hatte das damals, ich habe mit 17 bei Viva angefangen, dann hatte ich das so mit 18 so ein halbes Jahr, dass ich hier dachte, ich bin hier der große Star. Das kann man aber dann echt noch dem Alter zurechnen irgendwie so und dann so und so Viva-Moderator zu sein. Aber da sind wir bei dir, glaube ich, aus der Gefahrenzone, dass das noch passieren wird irgendwie so.
Das muss krass sein mit 17.
Ja,
ich meine, da gab es noch kein Social Media. Ich glaube, dann wäre ganz schlimm gewesen.
Ja, glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das wäre, dann wäre ich heute nicht hier wahrscheinlich. Das wäre wahrscheinlich, da hätte ich schon zehnmal auswandern müssen, befürchte ich. Ja, das hätte mir nicht gut getan. Aber war gut, war lustig. Wild auf jeden Fall, sehr, sehr wild. Aber ich bin froh, dass ich heute da bin, wo ich bin, dass es so ist, wie es ist. 5 Apps waren vor, ich glaube, 5 Jahren die wichtigsten auf deinem Handy und ich will checken, ob sie das immer noch sind.
Das ist ja so witzig.
Oh Easy Gott. Park. Benutze Easy Park noch?
Entschuldigung, wie doll ich losgelacht habe. Meine Mutter wird so sauer, wenn ich so laut loslache. Kriege ich immer Ärger. Entschuldigung.
Also ich bin nicht deine Mutter. Deswegen für mich, ich finde es gut.
Ich meine, falls man das so mit Kopfhörern hört, dann ist es einmal so, boah.
Du bist doch gut.
Pech gehabt, freut euch.
Wach bleiben, hallo.
Also Easy Park ist nicht mehr meine Lieblings-App. Aber, und das Ding ist, Easy Park hat mich auch irgendwann, hatte ich da auch den falschen Sticker drin und dann musste ich doch wieder Strafe zahlen. Aber ich habe derzeit kein Auto, okay, also muss ich auch nicht parken.
Nein, dann brauchst du nicht. Wavy, wo du dir mit deinen Freunden immer Geld hin und her schickst?
Wavy, also.
Ihr habt noch nie mir mit irgendeinem Bekannten über Wavy Geld hin und her geschickt.
Ich frage mich auch gerade, was
das
Wavy?
Das macht man doch nur mit PayPal.
Ja, da dachte ich wahrscheinlich, ich bin cool, wenn ich Wavy sag, ne? Aber das Ding ist, also was war vor 5 Jahren? War das 2018?
Ja.
Ja, da war ich in Australien reisen.
Ja.
Und da haben wir uns per Wavy. Da haben wir uns Geld gesendet, weil da ging das nicht mit PayPal.
Ah ja, verstehe.
Weil ich nicht in Deutschland war oder irgendwie so. Jedenfalls haben wir da Wavy benutzt voll viel. Und weiß ich nicht, wieso antworte ich denn darauf Wavy dann? Aber vielleicht war das genau in dem Moment und da habe ich es vielleicht erklärt. Ich weiß nicht, aber ich erinnere mich dran.
Ja, okay.
Und nein, nutze ich jetzt nicht mehr. Dann,
Wayguard. Wo du deiner Mutter immer sagst, wo du bist und wann du zu Hause bist.
Das war eins der Klassiker, das habe ich nicht benutzt, aber das habe ich.
Aber
das
ist ja eine gute Idee, hast du quasi beworben.
Das war eine gute Idee und ich fand das mega cool. Mhm. Also das ist eine App für vor allem Frauen, die abends nach Hause gehen durch den Park irgendwie und Angst haben. Und dann sagt man einer anderen Person Bescheid. Meine Mutter hat mir die App sogar geschickt, weil natürlich
das hast du auch gesagt.
Eltern haben Angst um ihr Kind. Und vielleicht haben wir sogar einmal benutzt aus Witz.
Ja.
Aber so wirklich benutzt habe ich es nicht. Aber ich wollte das gern, also ich fand es gut, das publik zu machen und Leuten zu erzählen, dass es sowas gibt.
Ja. Habe ich übrigens zuletzt, habe ich das erlebt, bin ich, wir waren auf Tour mit Gessels Geisterbahn, mit diesem anderen Podcast und dann bin ich, es muss in Kiel gewesen sein, bin ich da zum Hotel zurückgelaufen, nachts durchs fremde Kiel und bin dann so am Bahnhof vorbeigekommen. Dann kamen mir so 2 Frauen entgegen, die irgendwie gerade aus dem Club kamen, also auch so 2-3 Uhr nachts oder so und haben sich irgendwie unterhalten. Kam mir so entgegen, ich bin dann so weit zur Seite wie möglich und dann kam da so ein Typ aus einer Ecke und der ist dann auf die beiden Frauen zu und hat die so richtig, richtig unangenehm angelabert, ey, wo geht der hin und so. Und dann habe ich meinen Blick mit ihm gelockt und habe so dafür gesorgt, dass der auf mich losgeht und ich bin dann so auf ihn zugegangen und dann hat er sich irgendwie provoziert gefühlt und hat er mich so beschimpft und habe ich gesagt, naja, Hauptsache, die können irgendwie in Ruhe ihres Weges gehen und so. Und dann hat er mich auch noch den halben Weg, den ich noch gesehen, hat er mir noch so hinterhergerufen, ey, you little Putin.
Oh, was?
Das war sehr witzig. Aber da habe ich gedacht, das ist so Typen, also Männer sind wirklich Trash, wie es so schön heißt.
Ja, es ist
weil das so, also wie unangenehm das ist irgendwie. Das ist echt der Wahnsinn. Und dass die dann nur, wenn ein anderer Mann sie irgendwie in die Schranken weist, überhaupt ablassen oder irgendwie abgelenkt sind.
Voll. Und das ist auch das Schlimme, lächerlich. Wenn irgendwie so Typen kommen und die labern einen dicht und die labern und labern. Und dann kommt es oft vor, dass man als Frau dann irgendwann sagt, oder ich hatte das letztens und habe ich gesagt, mein Freund erlaubt mir nicht oder mein Freund mag das nicht, wenn ich mit anderen rede oder so.
Na.
Und dann akzeptieren die das teilweise eher.
Na,
sie respektieren meinen imaginären Typen, der hinter mir steht, in einer toxischen Beziehung.
Na.
Den respektieren sie mehr als mich und meine. Also das finde ich so krass. Und ich finde, ich weiß noch, letztens, als ich die Situation hatte, fand ich so peinlich. Also neben mir saß auch eine Frau und es war eine ganz schlimme Situation. Und ich fand es so peinlich zu sagen, mein Freund mag es nicht, weil ich dachte dann, also ich wusste, sie weiß eh, dass es den nicht gibt.
Ja.
Aber ich fand es unangenehm, überhaupt schon zu sagen. Und ich fand es so, erniedrigend fast schon, mir dieses, das ausdenken zu müssen, damit er mich in Ruhe lässt. Es war ganz furchtbar. Es stellte sich heraus, dass die Frau eine Polizistin war. Ich habe mich dann, er war dann irgendwann weg. Ich habe angefangen zu heulen, weil es so schlimm war tatsächlich. Und ich habe mich dann bei ihr entschuldigt, weil sie auch was dann, also sie ist ein bisschen, also sie war dann quasi involviert. Dann habe ich mich bei ihr entschuldigt, dass sie auch irgendwie beknackt, dass ich mich bei ihr entschuldige, dass ich sie mit in die Situation reingezogen habe. Ja. Und dann meinte sie aber, keine Sorge, ich bin Polizistin. Ach, oh, es war ganz, es war super, super crazy. Und ja, wenn man dann so eine App hat zum Beispiel, dann denke ich mir auch, was bringt mir denn die App jetzt in dem Moment? Also weiß ich nicht.
Naja.
Ja, es ist
Na, grundsätzlich ist die Idee natürlich, diese App ganz schön. Dann, was haben wir da noch? Moment, eine App, mit der du deine Screentime überprüfst.
Also erstmal muss man daraus, kann man schon mal sehen. Mittlerweile gibt es es ja.
Ist das ja eingebaut in iOS.
Ne? Ja, gab es damals noch nicht. Ja, und dann, was habe ich dann gemacht? Habe ich dann auch mal eine Zeit off gemacht oder was?
Hast du wahrscheinlich deine Screentime genauer getrackt.
Also.
Hast du auch nicht mehr.
War das vielleicht sowas, da konnte man, es gab so eine App, da konnte man dann Bäume mit pflanzen, wenn man länger, wenn man irgendwie die, also irgendwie irgendwas gab es da. Screentime reduzieren oder so, ah, okay. Und dann wird davon ein Baum gebaut.
Wäre eigentlich viel schlauer, wenn die Bäume pflanzen, je mehr Screentime man hat, weil man sowieso so viel,
ja,
dann ist das doch.
Nee, es soll ja ein Ansporn sein, dass man dann weniger oder irgendwie so, keine Ahnung. Ja, also da habe ich, da war ich aber, da war ich dann in Australien und da war ich noch auf Bali.
Ja.
Spontan, weil ich wollte eigentlich in Australien, wollte ich mit dem Auto rumfahren, habe meinen Führerschein vergessen und dann habe ich umgebucht. Nach Bali, weil man konnte richtig billig
umbuchen. Die eine Sache, die man
umbuchen.
Braucht, wenn es zum Autofahren.
Also ich konnte
gut,
nicht
die
finden.
Zu Hause zu lassen. Ja.
Ich habe den gesucht, ich konnte ihn nicht finden und das war, also ich hätte ihn aber, das war beknackt. Naja, dann bin ich aber nach Bali, vielleicht, dann war ich in so einem Yoga-Film wahrscheinlich, dass ich dann dachte, Moment, ich bin jetzt mal weniger am Handy.
Und die fünfte App war Combine, eine App, bei der du neue Styles ausprobierst.
Oh Gott, es hört sich alles an, als wäre ich 12. Combine erinnere ich noch.
Ja.
Das war aber auch Schleichwerbung. Da habe ich Werbung für gemacht.
Ah, ja.
Oder ich habe ein Posting gemacht oder so dazu.
Ah, ja.
Und da habe ich auch, da hatte ich gerade keine Agentur oder hatte generell kein Management und habe bis heute die Rechnung nicht denen geschickt. Ich bin so, also kann ich jetzt auch nicht mehr machen, aber das ist.
Aber da bin ich auch super schlecht.
Einfach,
drin
aber wie kann man denn eine Rechnung nicht schreiben und schicken? Das finde ich unfassbar.
Ja,
und es war nicht so, dass ich zu viel Geld hatte.
Nee,
ich habe es einfach.
Absolut, hat damit auch gar nichts zu tun.
Also das,
und man denkt jedes Mal so, oh, jetzt muss ich das noch machen. Und es ist wirklich ein Akt von 2 Minuten, die zu schreiben und zu verschicken.
Und wenn man es dann macht, denkt man, oh, warum habe ich mich denn die ganze Zeit so angestellt?
Naja, genau. Und trotzdem denkt man jedes Mal davor, oh mein Gott. Das wird jetzt richtig stressig, die 19% auszurechnen.
Also, ja, die App gibt es wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr.
Ja, wahrscheinlich, weil, obwohl, nee, du hast ja keine Rechnung gestellt. Daran ist es also nicht gescheitert.
Aber die war cool, die App. Also es hat Spaß gemacht.
Okay, also die 5 Apps, die man auf dem Handy haben muss, haben sich bei dir offensichtlich alle
so
5 geändert.
Ich guck mal, welche 5 Apps musst du jetzt auf dem Handy haben?
Ich jetzt.
Also heutzutage mache ich damit.
Also sollen wir mit, also wenn wir mit Messengern machen, dann haben wir ja schon 5 Messenger, ne? Müssen wir eigentlich außen vor sein.
Nur die Apps, die jetzt nicht jeder kennt, so.
Nur die Apps, die keine Messenger sind. Also, was ist das denn bei mir? Im Moment ist es Tomb Raider Reloaded.
Spiel oder was?
Ein Spiel. Und zwar, wenn man einen Netflix-Account hat, wenn man Netflix auf dem Handy hat, da gibt es auch Spiele zum Runterladen.
Ach, krass.
Ja. Und da gibt es so ein Tomb Raider-Spiel, das macht mega süchtig und das zocke ich gerade seit Tagen sehr intensiv. Dann, welche App benutze ich noch immer? Field, so eine queere Dating-App.
Viel von gehört.
Die ist ganz gut, finde ich auch. Was habe ich noch? Solitär. Microsoft Solitär ist das beste Solitär fürs Handy.
Wann spielst du denn diese ganzen Spiele?
Ach du, wann immer ich kann. Das sind alles soziale Netzwerke. Was benutze ich denn noch viel? Die Sparkassen-App ist sehr wichtig.
Ja.
Und ich gucke mal gerade noch nach irgendeiner besonderen App, die ich noch viel benutze. Aber das ist ja alles, ich benutze echt nur so Standard-Apps. Amazon, Spotify, Insta, TikTok.
Vielleicht ist die Zeit der wilden Apps auch vorbei.
Vielleicht ist die Zeit der wilden Apps vorbei, da sagst du was. Ich gucke gerade, ob ich hier noch irgendwas Wilderes habe. Aber eigentlich, ich habe auch die McDonald's-App, aber die benutze ich nicht viel.
Ah, da sind immer Coupons drin.
Ja, aber irgendwie, ich vergesse dann immer die zu nutzen. Was ist das? Manchmal habe ich auch Apps, wo ich frage, was ist das? Ach, Vital, ach, das sind diese. Also was ich auch noch gut finde,
was
sind die ganzen.
Vital?
Das sind die Pfandbehältnisse für Lieferdienste.
Hä?
Und wenn du die App installierst, dann kannst du dir so das Essen in einer Schüssel.
Ach so, ja,
die dann,
ja, okay.
Musst aber dann nichts dafür zahlen, dafür musst du aber die App haben.
Okay.
Aber man muss die Schüssel auch selber ausspülen und dann dahin zurückbringen, was überhaupt keinen Sinn mehr macht, weil es ist ja ein Lieferdienst. Also wie muss man dann da nach dem Essen hinfahren?
Können die das nicht abholen, wenn die das nächste lieber sind?
Na, anscheinend nicht. Die Bibliotheks-Apps, es gibt so ein paar von der Bibliothek noch so ein paar Apps. Es gibt eine Film-App von der Bibliothek und eine für so E-Books und so, die benutze ich auch noch. Die sind auch noch ganz gut.
Ist jetzt alles nicht so wild. Ich habe jetzt nicht so eine richtig originelle App dabei, habe ich das Gefühl.
Aber die brauchen wir vielleicht auch gar nicht mehr. Ja.
Was sind deine fünf?
Ich habe gerade geguckt, ich habe überhaupt keine Apps, weil ich, das Ding ist, ich hatte auch noch nie so richtig Apps. Ich habe oft davon geträumt. So
wie viele Screens hast du, wenn du swipest?
1, 2, 3. Ja. 4, aber also auf dem einen sind wenig.
Stimmt, da ist nicht viel los. Ja,
ja, ich habe 126.945
Fotos
auf diesem Handy.
Aber in der Cloud, dann können ja nicht alle auf dem Handy sein.
Die sind alle auf dem Handy und deshalb habe ich auch nicht mehr so viele Apps, weil er ständig sagt, der Speicher ist voll. Und deshalb habe ich alle Apps gelöscht, die ich gut fand.
Wie viel waren das? 120.000?
Ja, ich habe aber auch 126.945. Krass. Also und Videos.
Ja.
Videos sind davon 15.002. Total krass. Aber deshalb habe ich viele Apps gelöscht. Aber eigentlich wäre ich gern so eine Person, die so geordnet ist und so Apps hat für jede Lebenslage und die total nutzt und die sind dann total hilfreich. Das bin ich einfach nicht. Ja. Aber es gibt eine App, die ich, aber die kennt mittlerweile auch jeder. Aber es gibt eine App, die ich nicht mehr missen möchte, die heißt Flo. Und
wie?
Bei Flo,
Flo,
F-L-O,
ja,
trägt man seine Periode ein, wenn man menstruiert.
Ja,
das ist cool.
Die brauche ich wahrscheinlich
nicht. Brauchst du nicht. Aber das ist eine, das ist so die eine App, die ich sagen würde, die mich in den letzten Jahren, die ich gut finde und weiterempfehlen würde, wenn man die nicht hat, wenn man seine Tage hat.
Mhm.
Weil man geht immer zum Frauenarzt, dann fragen die, wann war ihre letzte Periode? Und man weiß das nicht.
Ja.
Also, und da trägst du es halt immer ein. Und der sagt dir auch, wann dein Eisprung ist und wann deine Tage kommen. Und das ist krass, weil bei Frauen ist es so, oder Menschen, die menstruieren, die bekommen dann ihre Tage und manchmal wird man dann ganz schwer depressiv oder es passiert was mit dem Körper.
Mhm.
Und obwohl das jeden Monat kommt, vergisst man das einfach.
Ja.
Und dann ist es geil, dass man diese App hat und dann denkt, okay, ich muss nicht mich jetzt irgendwie mein ganzes Leben ändern, weil es macht alles keinen Sinn. Ich habe einfach nur meine Tage. Schön, danke, dass du mich dran erinnerst, Flo.
Das hat ja, glaube ich, auch die Natur so eingerichtet, dass man es immer vergisst, weil man sonst
jeden
Lebensmut
das
verlieren würde.
Ich finde, ich muss das
immer jeden Monat
erleben. Finde das total komisch.
Ja.
Das ist so, weiß ich nicht, man ist dann manchmal wirklich so tief traurig.
Ja.
Man denkt wirklich über das Leben nach und denkt, man macht alles falsch.
Ja.
Und es ist manchmal wirklich richtig schlimm.
Ja.
Und dann ist es einfach nur, es sind die Hormone. Sag das doch. Dann ist wieder gut. Und dann, dafür finde ich diese App gut. Und die Bahn-Bonus-App finde ich auch gut. Weil
da
kannst du ja dann Getränke abholen und Punkte
sammeln. Hast du deine Umsonstgetränke schon alle weg? Wie viel hast du noch übrig?
Nein.
Man hat ja in der Bahn-Bonus-App, wenn man Bahn-Bonus-FahrerIn ist, dann kriegt man Freigetränke. Aber nur so eine gewisse Anzahl.
Ich muss einmal kurz aus dem Flugmodus gehen, sonst kann ich das nicht ansehen.
Stimmt.
Zeig mal, was du bist. Auch Gold.
Ich bin Gold. Ja, du bist doch bestimmt viel mehr. Bist du nicht schon Platin?
Nee, ich habe ja zu
ja
spät.
So
ja, ich habe erst zu spät angefangen, diese App hier zu benutzen und meine Bahn-Bonuspunkte mal zu sammeln. Das ist auch echt blöd. Ich habe noch 9 Freigetränke.
Ah, ich habe nur noch 4.
Siehst du?
Dass ich auf jeder Fahrt mir immer mein Freigetränk hole.
Ja, ich habe erst vor 2 Wochen oder so das erste Mal so ein Freigetränk geholt, weil ich das auch. Ich habe das auch mal die ganze Zeit vergessen.
Wie viele Meilen musst du noch bis Platin?
Platin ist doch das Beste, was man
sein
kann.
Platin
oder?
Ist das Beste. Steht ja auch irgendwo, hat man diese Übersicht, wo man sieht, wie viel man noch braucht, bis man da ist.
Wie viele Punkte hast du aber?
Wo habe ich das denn nochmal stehen?
Wenn
achso,
du auf
hier.
Das Goldene drückst.
Ich auf das Goldene drücke?
Nee, guck mal, da oben und da musst du drauf drücken.
Achso, 4091.
Wow. Ich habe 4110.
Oh, wow. Aber siehst du, da muss man nämlich dann.
Das muss noch voll und dann sind wir Platin.
Genau, da müssen wir voll.
Aber die verfallen auch irgendwann wieder, ne? Und dann muss man. Das verstehe ich nicht.
Ich check's aber auch nicht.
Hier, 11.3. 123 Punkte sind mir verfallen.
Ja, das ist auch fies.
Warum? Was soll das?
Mir sind 1000 Punkte verfallen.
Und warum?
Am 2.
Einfach,
weil
du die nicht eingelöst hast?
Ja, anscheinend.
Das weiß ich nicht. Also, das finde ich auch blöd.
Man hat irgendwie so richtig checkt man es nicht mehr, was sie von einem wollen.
Die sollen mir mal lieber Punkte geben für ihre Verspätung.
Ja,
man sollte
eben
pro Verspätung 1 Punkt bekommen, pro Minute. Mindestens.
Dann wären wir beide schon Triple-Platin-Kunden. Ja. Liebe Aminata, also dieser Ritt hier heute von einem ausführlichen Kirmesgespräch über existenzialistische Fragen nach dem Sinn von Arbeit und Leben bis hin zu Perioden-Apps und Bahn-Bonuspunkte-Stände war für mich ein ganz wunderbarer Ritt durch den Gemüsegarten, wie man so schön sagt. Und es hat tierisch Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, sehr, dass du heute hier gewesen bist. Vielen Dank für dieses fantastische Gespräch.
Vielen, vielen Dank dir. Und ich finde, ich habe schon so oft über das Schaustellerleben gesprochen. Ja. Und es hat mir aber auch jetzt so viel Spaß gemacht.
Ah, das freut mich.
Und es war schön. Und deine Fragen waren toll.
Ah, toll.
Ich habe sogar neue Fragen gehört dazu zum Thema. Also super. Vielen, vielen Dank.
Das freut mich. Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokelberg Erfahrung. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Tschüssi.
Die Nils Bokelberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Die Nils Bokelberg.